Ja, hallo und herzlich willkommen zu School Must Go On, meinem Podcast rund um Bildung. Und nach längerer Produktionspause heute wieder eine Folge. Eine Folge in eigener Sache, denn wir sprechen auch über Sofatutor. Zu Gast heute ist Professor Klaus Hurelmann. Klaus, du warst schon mal Gast im Podcast. Und wir sprechen aber heute über ein gemeinsames Projekt, das wir gemacht haben, eine Studie. Ich will nicht zu viel verraten, wir tauchen da später noch ein. Klaus, ich stelle dich einmal kurz vor. Du bist seit 1975 Professor, warst in Essen, warst in Bielefeld Professor und bist schon seit 2009 hier in Berlin an der Hertie School Professor für Public Health und Education. Education natürlich heute unser Thema. Man kommt um dich nicht drum rum, wenn man in Publikationen denkt, dann findet man dich als Soziologiestudent, der ich mal war, überall, wenn man sich mit Jugend beschäftigt. Aber auch der normale deutsche Bürger trifft auf dich, zumindest alle Jahre wieder, wenn die Shell-Jugendstudie veröffentlicht wird, die es seit den 50er Jahren gibt, die du viele Jahre betreut hast, die sich mit den Werten der deutschen Jugend beschäftigt und wie sich die Werte deutscher junger Menschen eben auch verändern. Du selbst hast auch in 2024 eine Studie mit herausgegeben, die nennt sich Jugend in Deutschland. Wieder ähnliches Thema. Was ich sehr spannend fand, war, dass man dort sieht, dass die Unzufriedenheit der Jugendlichen rapide zunimmt. Und du sprichst auch in der Studie von einem Rechtsruck unter den jungen Menschen. Da läuft es einem kalt den Rücken runter. Vielleicht sprechen wir später noch ein Stück über diese Studien. Wir werden aber auch über eine Wirkungsstudie sprechen, die du zusammen mit dem Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie und Trimium Applied Science gemacht hast. Eine Studie, die also die Wirksamkeit von Sofatutor untersucht. Bevor wir loslegen, stelle ich mich noch kurz vor für die Hörer, die zum ersten Mal dabei sind. Mein Name ist Stefan Bayer. Ich habe selbst Soziologie und Politikwissenschaften studiert und habe Sofatutor gegründet, schon vor vielen, vielen Jahren, 2008, aus der Liebe zum Videomachen, aus meinem eigenen Hintergrund als autodidaktischer Schüler, ist damals eine Lernplattform entstanden, über die wir sicherlich auch noch mehr heute sprechen. Aber nur damit alle da draußen, die heute zuhören und zuschauen, wissen, wer die andere Seite in diesem Podcast heute hier ist. Klaus, ich schlage vor, wir zoomen einmal raus, bevor wir über Sofatutor und die Studie sprechen. Würde mich deine Einschätzung interessieren, wenn du auf Schule in Deutschland heute blickst. Was muss denn Schule leisten aus deiner Sicht?
Wir haben Schulen, ich würde mal schätzen 10 oder 15%, die leisten alles. Keiner weiß, wie das kommt. In unserem sehr verkrusteten, immer noch bürokratischen und obrigkeitlich leicht angehauchten Schulsystem, wo die Schule eigentlich so eine nachgeordnete Behörde ist, aus dem preußischen Bereich, gibt es tatsächlich 10 oder vielleicht sogar 15% Schulen, die alles das machen, was man sich nur wünschen kann, die eine Selbstständigkeit sich herausgearbeitet haben, eigene Entscheidungen treffen können, ihr Programm akzentuieren können, die ihre Lehrkräfte selbst aussuchen können, die ein eigenes Budget haben und was ich ganz wichtig finde, handeln können wie ein, sagen wir, wie ein gemeinnütziges Dienstleistungsunternehmen. Ja. Weil sie einfach eingehen können auf ihre Kundschaft, die Schülerinnen und Schüler und auf die Eltern. Aber das ist natürlich eine Minderheit. Die große Mehrheit der Schulen ächzt unter den Lasten, die heute nicht zu übersehen sind. Personalmangel wird immer größer, die Gebäude sind nicht im guten Zustand, die Lernmittel sind im Umbruch vom gedruckten Material über die Schulbuchverlage und 16 Bundesländer weit gesplittet hin zu mehr offenen und mehr digitalen Materialien. Die Vertrautheit mit dieser Transition, mit dem Wechsel vom traditionellen Schulbuch zu modernen Materialien ist bei den Lehrkräften, woher soll sie kommen, nicht gegeben. Wir kennen keine, das klingt immer so schlimm, verpflichtende Fortbildung für Lehrkräfte, aber das muss sein, sonst kann ich in einer solchen Welt ja gar nicht mithalten. Ja. als Lehrkraft. Das alles funktioniert nicht besonders gut. Also wir können nicht zufrieden sein mit dem Zustand des deutschen Schulsystems, vor allem nicht in einem Land, was selbst gerade im Umbruch ist und ganz starke Schülerinnen und Schüler, eine starke junge Generation bräuchte, um auch international mitzuhalten, aber erstmal um die jungen Leute in die Lage zu versetzen, mit dieser schnelllebigen, digitalen, krisenhaften Welt zurechtzukommen. Also leider müssen wir da eine Negativanzeige machen. Das Schulsystem wird den Aufgaben, die es, vor denen es steht, nicht gerecht. Und messe ich es nur, du hast ja darauf hingewiesen, das ist meine Hauptperspektive, messe ich es nur an den Bedürfnissen, den Wünschen der jungen Leute, dann haben wir eine Schule, die nicht das tut, was sie unbedingt müsste, nämlich den jungen Leuten Unterstützung geben, dass sie mit ihren Lebensherausforderungen zurechtkommen, also den Entwicklungsaufgaben, wie ich die gerne aus meiner theoretischen Perspektive nenne.
Das ist dann, das heißt, du als Soziologe sagst, Schule ist nicht nur Aufbewahrungsort für junge Menschen, also Kinderbetreuung, damit Erwachsene arbeiten gehen können, und es ist auch nicht nur akademisches Lernen. Mathe, Deutsch und Englisch.
Ganz wichtig, vor diesem Paradigmenwechsel stehen wir jetzt, steht eigentlich jede Schule. Die Beziehung von Elternhaus und Schule, das merken wir ja alle, verschiebt sich. Mhm. Eltern sind heute nicht mehr rund um die Uhr Betreuer, jedenfalls nicht in der Regel. Meist arbeiten beide Elternteile, haben entsprechend einen eingeschränkten Zeitkategorie, Zeithorizont für ihre Kinder. Sie brauchen ein öffentliches Bildungssystem vom Kindergarten an bis zur Schule. Und dieses öffentliche System muss heute anders akzentuieren, als das noch vor vielleicht 50 Jahren der Fall war. Da konnte die Schule ja aufbauen auf das, was im Elternhaus an Persönlichkeitsbildung gemacht wurde. Die Schule begann traditionell mit 6 Jahren, war eine Halbtagsschule, waren völlig andere Verhältnisse. Mutter, Vater hatten Arbeitsteilung, Mutter war meist zu Hause. Das machte also auch Sinn, wenn das Kind um 13 Uhr zu Hause war. Alles hat sich verändert, alles verschoben. Und das bedeutet auch, dass Schulen heute Bildungsstätten sein müssen. Ne? Sie müssen, also jetzt mal in meiner theoretischen Sprache aus der Sozialisationstheorie, sie müssen auf alle Entwicklungsaufgaben von Kindern und Jugendlichen eingehen. Das ist Bilden und Qualifizieren. Natürlich steht das weiterhin an erster Stelle, aber es darf nicht das Einzige sein, sondern es muss auch ein Training erfolgen in sozialen Umgangsformen, Binden, Beziehungsgestalten, soziale Kontakte aufbauen. Haben wir sehr vernachlässigt die letzten Jahre. Es muss der Bereich von Konsumieren, Wirtschaftsbürger sein, Mediennutzer, souveräner Mediennutzer sein. Das gehört mit Geld umgehen, im Freizeitbereich finanziell sich souverän bewegen. Das gehört auch mit dazu. Und natürlich zuletzt der letzte große Entwicklungsbereich, sich beteiligen können, die Umwelt gestalten, politisch und sozial engagiert zu sein. Das gehört alles heute in die Schule hinein, ist in Rudimenten, in kleinen Bestandteilen immer auch schon da gewesen. Aber eigentlich hat die Schule, genau wie du gesagt hast, nur immer in den Vordergrund gestellt, wir sind eine Institution der intellektuellen und kognitiven Bildung. Das ist unser begrenzter Bereich. Die Persönlichkeitsentwicklung und all die anderen Sektoren, die ich nannte, das ist Aufgabe der Eltern, das ist nicht unsere Verantwortung. Das steckt noch ganz stark so in den Verhaltensweisen vieler Lehrkräfte drin und ist auch noch so die heimliche DNA der deutschen Schule. Das reicht heute nicht aus, damit kommen wir nicht durch. Dazu ist die Welt zu offen, zu krisenhaft, und dazu sind die Elternhäuser eben auch zu stark mit sich selbst beschäftigt und können diese Aufgaben gar nicht voll übernehmen.
Ja, wir sehen das ja im Trend zum offenen Ganztag in Deutschland. Das machen viele Schulbezirke, viele Schulen ja schon selbstständig, aber ab 2026 gibt es auch ein Gesetz, das sagt, der Ganztag muss kommen an den Grundschulen 2026, zuerst mit den ersten Klassen, die ein Ganztagsangebot vorfinden müssen, 2027 dann die ersten und zweiten Klassen der Grundschulen, 2028 dann erste, zweite, dritte Klasse. Also man rollt jetzt ja per Gesetz eben diese Pflicht zum Ganztag aus, weil man eben auch sieht, dass immer mehr Bevölkerungsgruppen diese Betreuungsangebote nachfragen. Wir sehen mehr Kinder in der Kita als jemals zuvor, längere Betreuungszeiten in der Kita, und da muss man sich natürlich fragen, hört das mit der ersten Klasse und der Einschulung auf? Natürlich nicht. Ja. Die Eltern müssen und wollen arbeiten, beide, und brauchen eben diese Zeit, diese Betreuungszeit. Vielleicht auch ein interessanter Anknüpfungspunkt später, um nochmal über Sofatutor zu sprechen, weil es auch im Ganztag eingesetzt wird als Hausaufgabenhilfe. Ich habe mir hier noch so ein Zitat von dir aufgeschrieben, das ich in den Recherchen entdeckt habe. Da hast du mal mit der Friedrich-Ebert-Stiftung ein Interview geführt und sagst da, Schule sollte nicht nur intellektuell und kognitiv schulen, sondern zudem auch auf Konsum, soziales Leben, gesellschaftliche Teilhabe und vor allem auch Medienkonsum eingehen. Ja? Also dieses Dreieck aus sozialen Fähigkeiten, aber auch Konsum, das Wort einfach mal so in den Mund zu nehmen. Ja? Bei so viel Konsumverführung, der wir ständig ausgesetzt sind in den Medien, ja, verantwortungsvoll damit umgehen. Mit der Kreditkarte irgendwann auch und mit den Zinsen, die da entstehen, wenn ich konsumiere beispielsweise. Aber eben auch die Medien, ja, die Medien heute ganz groß mitdenken, die vor 24 Jahren, als ich die Schule absolviert habe, noch kein großes Thema waren. Ja. Medienerziehung ja, damals,
es gab Fernsehen. Einen ganz kritischen Aspekt. Wie ist das zu erklären, dass im Lehrplan einer normalen, allgemeinbildenden Schule, sagen wir mal vor allem eines Gymnasiums heute, was sind das, ungefähr 20 Fächer existieren, die den wissenschaftlichen Disziplinen nachgebildet sind. An den Hochschulen aber, die ja dafür Pate stehen und wo die Ausbildung auch erfolgt, sind es eher 40 Fächer, die existieren. Warum fehlt denn da die Hälfte des Spektrums?
Du meinst, es fehlt Soziologie?
Es fehlt Wirtschaft, fehlt Finanzen. Soziales ist einigermaßen vertreten. Es fehlt alles, was mit Recht zu tun hat. Es fehlt alles, was mit medizinischen, gesundheitlichen Bezügen zu tun hat. Es fehlt Informatik, weitgehend jedenfalls. Ein bisschen wurde es nachgeholt. Jetzt, ja. Genau. Einige Länder haben die Weichen gestellt. Es fehlt Umgang mit Medien, Umgang mit digitalen Tools. Muss kein Fach sein, kann auch durchgehend sein, kann für vieles gelten. Das heißt, wir stehen vor der riesigen Herausforderung, dass wir einen viel zu engen fachlichen Lehrplan haben, wo ganz wesentliche Bereiche des täglichen Lebens und dann auch des potenziellen späteren Berufslebens gar keinen Platz im schulischen Lehrkanon haben. Das ist unverantwortlich. Damit verliert die Schule Autorität. Die Schülerinnen und Schüler merken das ja. Mein Lehrer weiß nichts, der kann mir nicht erklären, wieso wir gerade diese Wirtschaftskrise haben. Oder gerade Unsicherheit. Der kann mir nicht erklären, wie TikTok genau funktioniert. Das ist nicht sein Metier. Und damit verliert der Lehrer, die Lehrerin Autorität, dadurch verliert aber das ganze System Autorität, weil die Kinder natürlich im Hier und Heute leben und über ihre eigenen Smartphones alles mitbekommen und merken, welche Lücken und welche Defizite im schulischen Sektor sind. Das kriegen wir natürlich überhaupt nicht hin, indem wir jetzt nach dem gleichen Muster wie bisher nochmal 20 Fächer, um bei meinem Bild zu bleiben, über universitäre Ausbildung und Lehrkräfteschulung und Lehrerseminare ausbilden. Das würde auch ewig dauern. Nein, für mich ist das die Herausforderung, dass wir grundsätzlich neu nachdenken müssen. Der Fachunterricht, der disziplinär isoliert eine wissenschaftliche Disziplin abbildet, Geografie, Biologie, deutsche Literatur oder Deutsch und so weiter, der ist obsolet, den können wir so gar nicht weiter aufrechterhalten, sondern es gehören alle Wissensgebiete, alle Fachgebiete, alle Disziplinen in eine Schule hinein, alle, die es überhaupt gibt. Aber die können natürlich nicht in dem jetzigen Modus dann durch fachlich ausgebildete Lehrer für zwei Fächer gezielt meist in den weiterführenden Schulen und im strengen unterrichtlichen Abgrenzungsverfahren laufen, sondern die müssen dann viel flexibler sein. Die Schulen müssen darauf achten, dass Lehrkräfte in einer Zeit, in der sich das Wissen fast monatlich und jährlich umschlägt, fortgebildet werden, dass sie sich neue Gebiete erschließen können. Das würde also heißen, Wirtschaft, Finanzen, Medien, um bei Gesundheit bei diesen drei Bereichen zu bleiben. Genau, das können Lehrkräfte innerhalb von einem halben Jahr mit gezielter Fortbildung sich aneignen und steigen dann in den Bereich ein. Und in der Schule wird geöffnet, es wird nicht der enge Fachunterricht, nur der kann bleiben zum Teil, aber nicht mehr alleine durchgeführt, sondern der wird projektartig aufgebaut, interdisziplinär aufgebaut. In der Schule werden zusammenhängende Themen erarbeitet, Klimawandel, Kriege, alles, was gerade auch wirtschaftliche Krisen, die werden bearbeitet und behandelt und da arbeiten dann die Wirtschaftswissenschaftler und die Sozialwissenschaftler, aber auch die Mathematiker und andere mit, immer wenn es Bezüge zu ihrem jeweiligen Fachgebiet gibt. Ne? Also umgangssprachlich kann man sagen, der Unterricht muss interdisziplinär interdisziplinär sein und darf nicht so künstlich disziplinär abgegrenzt sein. Auch eine Herausforderung, die alle Schulen spüren und auch teilweise schon angehen. Diese 10-15% Preisträgerschulen sind ja meist dann bei Deutschen Schulpreis, die machen das auch. Da kann man sehen, dass es tatsächlich funktioniert, aber eine wahnsinnige Herausforderung für alle anderen Schulen.
Wenn ich dich da als Soziologe mal fragen darf, das, ich sage es mal euphemistisch positiv gedreht, das ist alles als ein sehr robustes System, unser akademischer Fetisch in Deutschland, auf diese Kernkompetenzen, diese Kernfächer. Wir sehen, wie Familien kämpfen, um die Empfehlung, auf das Gymnasium gehen zu dürfen für ihr Kind. Ja, da wird viel schon gelernt in der Grundschule. Wir sehen, dass unser Verteilungsmechanismus für Studenten, die einen Studienplatz bekommen, Numerus Clausus, sich nur auf diese Leistungen, den Durchschnitt im Abitur konzentriert. Ja, da gibt es ganz klare Vorgaben, was ich in Mathe, Deutsch, Naturwissenschaften für Leistungskurse belegen muss und wie das gewichtet wird. Also wir legen diesen Fokus da weiterhin als System sehr stark drauf. Ja. Ich habe auch das Gefühl, es gibt ein permanentes Gerangel unter den Lehrkräften oder denen, die Lehrplan zu verantworten haben, dass da auch immer wieder alles reinkommt, was man gerne möchte. Und das Stöhnen der Lehrer, ich würde ja gerne andere Dinge im Unterricht machen, aber ich muss ja den Lehrplan schaffen, um auf die Prüfungen vorzubereiten. Das kennt ja jeder, der Kinder in der Schule hat. Warum ist das System so robust?
Das System ist so robust, weil es bürokratisch verankert und sehr stark verrechtlicht ist. Das ist eine Stärke und eine Schwäche in Deutschland, dass wir alles rechtlich absichern. Und so ist es auch mit Unterrichtsstrukturen und mit der ganzen Verfassung der Schule. Das ist seit Jahrzehnten fest abgesichert. Und diese Absicherung finde ich besonders lästig, den Punkt hast du erwähnt, bei den Schulabschlüssen. Das bedeutet, ich mache den höchsten Abschluss, das Abitur, und damit habe ich einen Rechtsanspruch. Einen Rechtsanspruch auf einen Studienplatz. Der allerdings eingeschränkt, denn weil es bestimmte sehr attraktive Fächer gibt, muss ich dann auch noch bestimmte Bedingungen erfüllen, nämlich ein Numerus Clausus passieren, also ich muss besonders gute Leistungen haben. Und jetzt haben wir das nächste Dilemma, was durch unsere Fachorientierung, aber durch diesen durch die rechtliche Regelung mitkommt. Ein kluger Schüler, eine kluge Schülerin in der Oberstufe überlegt, wie komme ich, weil ich gerne Medizin oder Pharmazie studieren möchte, wie komme ich dann auf das 1,0? Darauf komme ich nicht, wenn ich meinen Neigungen nachgehe und jetzt Mathe und Biologie oder Chemie belege, denn da weiß ich, da ist es ganz schwer, gute Noten zu kriegen. Außerdem liegt mir die Lehrkraft da nicht. Also mache ich Sport und Soziologie und noch vielleicht, je nach den Vorschriften, mache ich noch ein weiteres Fach, damit ich den dollen Abschluss kriege und studiere anschließend ein Fach in der Uni, auf das ich nicht im geringsten vorbereitet bin. Also eine völlige Pervertierung dessen, was wir eigentlich brauchen, dass schon die Oberstufe anfängt zu spezialisieren und den Neigungen der Schülerinnen und Schüler nachgeht. Das ist am oberen Ende das Problem. Am unteren Ende haben wir auch ein Problem. Die Verrechtlichung führt nämlich dazu, dass fast 10%, jedenfalls in den meisten Regionen, keinen Schulabschluss kriegen. Rechtlich sind sie Versager. Sie haben das Schulprogramm nicht geschafft. Ein abenteuerliche Konstruktion. Hier werden Menschen abgestempelt, weil sie ein Mindestprogramm, ein künstlich definiertes Mindestprogramm, was in sich durchaus sinnig ist, aber künstlich definiert ist, von Leistungen nicht geschafft haben und kriegen damit den Bescheid, du taugst nichts für die Anrechte darauf, dass du jetzt in eine Berufsausbildung kommst, hast du damit nicht. Du kannst irgendwas machen, aber eine berufliche Ausbildung darfst du schon mal gar nicht eintreten. In eine solche darfst du schon mal gar nicht eintreten. Also wir produzieren durch diese verkrampfte rechtliche, überbürokratische Regulation, produzieren wir am unteren Ende amtlich abgestempelte Versager, die dir das dann erstmal wieder wegmachen müssen. Und am oberen Ende taktisch, strategisch denkende Leute, die einfach nur raus wollen aus dem Schulsystem und einen vernünftigen Anschluss machen. Diese beiden Absurditäten zeigen nochmal, in was für einer Sackgasse wir da stecken.
Föderalismus hilft da sicher nicht. Wenn man 16 Mal dieses System umkrempeln müsste, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, wir können an der Stelle auf jeden Fall Danke sagen an alle, die sich einsetzen für ein innovativeres Bildungssystem, Stiftungen, NGOs, Vereine. Da passiert ja auch sehr viel in Deutschland, sehr viel ziviles Engagement, das man sehen kann, von nicht nur von Lehrern und von Eltern, auch viel von Schülern, die sich dafür einsetzen, dass Bildung sich ändert. Und man kann eigentlich fast jeden Monat auf einer Konferenz sein, wo das Thema angesprochen wird und alle versuchen zu schauen, wie können wir das in den nächsten Jahren etwas lockern.
Ja, sich auch so. Stiftungen spielen heute eine sehr große Rolle im schulischen Bereich. Aber ich muss auch sagen, da sind wir bei der von dir gegründeten Firma, private Initiativen und auch privatwirtschaftliche Initiativen, meine Beobachtung, sind von riesiger Bedeutung, um dieses verkrustete, durchaus bereitwillig sich verändern lassen mögende System, wo aber die Impulse fehlen. Da sind solche privaten Initiativen Gold wert, weil sie einfach mit dem von mir schon sogenannten unternehmerischen Denken in Anführungsstriche kommen. Wir machen das irgendwie, wir kriegen das hin, wir finden einen Weg. Und da sind natürlich Impulse, die aus dem privaten Bereich kommen, Gold wert. Ich habe das selbst erlebt in den 80er Jahren mit der Stiftung Lions Quest. Mhm. Da haben wir die Lehrpläne aus USA für ein soziales Kompetenztraining in den Schulen, haben wir ins Deutsche übertragen. Das Lions Hilfswerk hieß es damals noch, hat das finanziert. Und tatsächlich ist es damit gelungen, inzwischen bei Tausenden von Schulen in Deutschland soziales Kompetenztraining mit in den Unterricht einzubauen, als Extrastunde und Extrafach. Und da konnte man es richtig merken, wie dann diese verkrusteten Systeme knirschten wie sie merkten, das tut uns gut. Lehrkräfte merkten, wenn ich das einsetze, dann öffnen sich meine Schülerinnen und Schüler im Klassenverband. Da sind ganz viele Übungen dabei, die auf die Dynamik des Klassenverbandes sich richten. Also so typisch amerikanisch, kann man mal etwas spöttisch sagen. Wir haben auch Kritik bekommen, weil das ja aus USA inspiriert war. Ne? Aber ich zitiere es nur gerade als ein Beispiel, weit zurückliegend, wie eine Privatinitiative, Lions Clubs, die das dann auch mit ihren Spenden unterstützten, später eine Stiftung, einen ganz wertvollen Beitrag geleistet hat, um das, was wir eingangs schon angesprochen haben, in die Schulen hineinzutragen, nämlich nicht nur Engführung auf kognitives Lernen in Fächern, sondern unbedingt zusätzlich auch soziales Training, Umgangsformen üben, Regeln in der Klasse, wie gehe ich mit Konflikten um, all diese Themen, die von großer Bedeutung sind, mit in den schulischen Alltag hineinzubringen. Das hat das System aus eigener Kraft nicht geschafft. Und da kam halt dieser interessante Impuls von außen, der in Deutschland immer erstmal verdächtig ist, weil alle eigentlich gewohnt sind, dass es ein staatliches System und Impulse kommen dann durch eine staatliche Bildungskommission oder dergleichen. Hier kam es durch etwas, was die Lehrkräfte unheimlich spannend fanden, die Schulleitungen auch. Und das hat geknirscht. Und so ordne ich euch auch ein als Sofort-Tutor. Ne? Also ihr macht im Moment Angebote ja auch an Schulen, die genau diesen Effekt haben, dass Lehrkräfte merken, oh, hier habe ich ja ein konkretes Angebot. Ich kann raus aus der engen Fachstruktur. Ich kann meine Schüler anregen, spielerisch mit Material umzugehen. Und das kann ich über unser Schulbudget einkaufen. Und ich merke, dass es etwas bringt. Solche Impulse braucht unser System ganz dringend.
Ich sehe das auch, wie von dir vorhin beschrieben, wir haben diesen Flickenteppich in Deutschland, die innovativen Schulen, die autonomen Schulen, die sich gut managen und steuern können und eben auch bereit sind zu experimentieren mit Innovationen, die greifen gern auf so externe Dienstleister zu, die mit ihren eigenen Trainern kommen. Da kommt auch mal Greenpeace oder der Naturschutzbund und macht einen Workshop und die Lehrer können interne Weiterbildung unter sich machen. Ja? Also für mich auch ein wirkliches Zielbild. Die deutsche Schule öffnet sich vielleicht manch im Fall von Sofatutor für die externe Lernplattform, aber auch vielleicht wirklich für anderes Personal, das in die Schule kommt und im Ganztag oder auch in den Unterrichtsphasen Inhalte vermittelt, die Lehrkräfte gerade nicht schaffen.
Die ganz, auch sehr ganz große stehen. Schule des Ganztags, ja. Also wenn wir das hinkriegen, dass es verbunden ist mit einer Öffnung der Schule in den, ich sag mal, in den kommunalen Raum auch hinein, sodass ein Sportverein und die Kirche um die Ecke und vielleicht die Bäckerei um die Ecke, die bei der Schülerfirma und dem Kiosk mitwirkt, dass die in die Schule reinkommen. Und umgekehrt, die Schule ist ein Forum. Der Mehrzweckraum wird auch dem Altersheim für eine Übungsgruppe zur Verfügung gestellt. Die kommen dann da am Nachmittag hinein. Und Schülerinnen und Schüler unterstützen die bei der IT und der Tonanlage und Ähnliches. Ne? Solche Sachen, die sind von ungeheurer Bedeutung. Also alles, was das System, das verkrustete bürokratische System Schule bereichert, ist von Wert. Und da sind wir bei der Kernherausforderung, die über allem steht, haben wir ganz zu Beginn schon angesprochen. Das geht nur, wenn jede einzelne Schule mehr Autonomie hat und Freiheiten hat, solche Entscheidungen, über die wir hier gerade sprechen, selbst zu treffen und nicht immer horchen muss, was sagen die da oben oder was gibt es für Anordnungen von oben. Wir machen ja auch Schulleitungsbefragungen, zuletzt mit dem Medienhaus Cornelsen hier in Berlin. Repräsentativ kriegen wir Tausende von Schulleitungen und da fällt eins positiv auf, die Mehrheit der Schulleiterinnen und Schulleiter wollen diese Veränderung. Sie trauen sich das zu, auch gegen die Vorgaben und die Vorschriften zu machen. Sie sind bereit, an die Grenze der rechtlichen Rahmen zu gehen. Sie merken, dass der Rechtsrahmen eine Sperre sein kann in Deutschland. Er sichert ab. Ich will den gar nicht schlecht reden. Er bringt viele Absicherungen, aber er ist überspannt. Und die Schulleitungen merken, dass da Spielräume sind. Und sie schöpfen die Spielräume einfach aus zugunsten ihrer einzelnen Schule und stellen eine Autonomie her, um diese wichtigen Weichenstellungen vorzunehmen, um zum Beispiel private Initiativen, andere Personen mit und andere Institutionen mit in den schulischen Alltagsbetrieb hineinzulassen. Da bewegt sich gerade was. Also wir stecken nicht fest, sondern durch Initiativen von außen, aber auch durch eine neue Generation von Schulleitungen ist Bewegung drin und sind auch innovative Impulse da. Wir müssen die Schülerinnen und Schüler noch mehr beteiligen. Das gelingt noch nicht. Da könnten aber interaktive Lernplattformen meiner Ansicht nach auch noch einen kräftigen Schub geben.
Ich mag diesen Glauben an die Schulleitung, die das schafft. Ja. Erlebt das manchmal in Gesprächen auch mit Schulverwaltungen auf höherer Ebene, dass da durchaus auch manchmal ein Glaubenssatz existiert, na, ich traue das unseren SchulleiterInnen nicht zu. Und denke dann aber, was ist die Alternative, in diesem Flickenteppich Entwicklung zu ermöglichen und zu navigieren? Wir müssen dann diese Schulleitung entwickeln, damit die eine Chance hat, ihre Schule autonom weiterzuentwickeln, auf genau das, was dort gebraucht wird. Und da sind wir vielleicht auch nochmal bei einem anderen Punkt, wenn wir uns so überlegen, wie hat sich Schule verändert in den letzten Jahrzehnten, dann hat sich auch Schülerschaft sehr stark geändert und Schülerschaft variiert von Schule zu Schule auch sehr stark. Kannst du uns da einmal so durch deine Beobachtungen der letzten Jahrzehnte führen, wie die Schülerschaft vor 30 Jahren versus die Schülerschaft heute in Deutschland aussieht?
Ja, das ist das Ziel ja immer bei repräsentativen Befragungen von jungen Leuten. Du hast die Shell-Studien erwähnt. Vor kurzem ist die 19. erschienen, ungefähr alle 4 bis 5 Jahre macht das die Ölfirma Shell, so eigenartig es klingt, und macht das völlig unabhängig und völlig neutral, mischt sich in nichts ein. Also man würde heute sagen, es ist eine Corporate Social Responsibility, eine gemeinnützige, unternehmerische Verantwortung, die da durchschimmert. Und wir haben andere Trendstudien, zum Beispiel die Trendstudien Jugend in Deutschland, so dass wir Bescheid wissen über die jungen Leute. Heute ein junger Mann und eine junge Frau zu sein, das ist eine tolle Sache, weil ich so viele Spielräume habe wie noch nie wahrscheinlich in der Geschichte. Aber genau da liegt das Problem. Ich kann im Grunde alles machen. Ich habe mein Smartphone in der Hand, einen absoluten Hochleistungsrechner, der mich mit der Welt verbindet. Aber wie soll ich mit dem angemessen umgehen? Die meisten haben den vom 10., 12. Lebensjahr an und kriegen nur von ihren Eltern und von ihren Peers mal einen Hinweis, wie das geht. Mhm. Da geht es schon los. In der Schule ist das ein Tabuthema. Da darf ich das Ding gar nicht benutzen in der Regel. Ich lerne aber kaum jemals irgendwo, in einer guten Schule höchstens, wie ich denn damit jetzt clever umgehe und wie ich mir damit die Welt so hole, dass ich sie noch steuern und vertragen kann. Wer das falsch nutzt, wird reingeworfen in Algorithmen von kommerziell betriebenen, meist amerikanischen oder chinesischen Firmen, die sich überhaupt nicht darum kümmern, wie es den jungen Leuten geht, die auch nichts für ihre persönliche, deren persönlichen Entwicklung bringen wollen, sondern die einfach nur Klickzahlen haben wollen. Also ein verheerende Konstruktion, und das muten wir jungen Leuten heute zu. Und das wirft schon ein Licht darauf, ganz viele Möglichkeiten in allen Bereichen Offenheit. Wenn ich mit der Schule fertig bin, habe ich 20.000 Studiengänge, unter denen ich auswählen kann. Toll, ne?
Manche studieren gar nicht mehr, glauben nicht mehr an das Studium. Nein. Mehr. Hm.
Wie soll ich mich da noch entscheiden? Ich sehe, dass die Berufswelt, die Arbeitswelt umbricht, und im Grunde ich habe ein Berufsbild vor mir, vielleicht in einigen handwerklichen Bereichen, was ich noch einigermaßen greifen kann. In vielen Sektoren ist das aber gar nicht mehr greifbar. Es verflüchtigt sich und verändert sich. Während ich jetzt noch in der Ausbildung bin, gibt es eventuell meinen Beruf gar nicht mehr, den ich mal angesteuert habe. Also es sind fantastische Möglichkeiten, die ich heute als junger Mann, als junge Frau habe. Aber die überfordern einen immer größeren Teil. Und das ist das Ergebnis, was wir zusammenfassen können. Zu meiner großen Freude und ich muss sagen, bei allem Respekt, etwa 70% kann man so aus den Studien herauslesen, der jungen Leute zwischen 12 und 22, diese Umbruchszeit im Leben, kommen mit diesen Anforderungen zurecht und schaffen es, ihre Entwicklungsaufgaben in den Bereichen Bilden und Qualifizieren und Konsumieren und Mediennutzung und Freizeit und Finanzbeziehungsgestaltung, soziale, schaffen es damit zurechtzukommen, obwohl alles offen ist und im Grunde alles ständig im Fluss ist. Sie haben sich diesen Modus angewöhnt und trainiert, offen zu sein für plötzliche Veränderungen. Können wir Älteren sehr viel von lernen. Aber das kostet auch bei Ihnen einen Preis. Und etwa 30% Preis der Überlastung, der starken Anspannung. Und etwa 30% muss man sagen, da bricht das zusammen. Da merkt man, dass sie total überfordert sind und keine eigene Linie in ihre Lebensgestaltung hineinbekommen und auch keine eigene Identität aufbauen können. Das ist einfach zu viel von allem in allen Entwicklungsbereichen. Die Corona-Pandemie hat das beschleunigt, das nochmal verfestigt. Da haben wir auch ganz konkrete Untersuchungen. Deswegen traue ich mich auch, diese Zahlen 70-30 zu nennen. Die stammen aus der Corona-Pandemie. Während der Pandemie konnte man sehen, dass die psychische Belastung über dieses eine Drittel sogar hinausgegangen ist und in die Höhe geschossen ist. Danach sind wir nicht wieder auf das alte Niveau zurück. Das heißt, insgesamt haben wir eine junge Generation, die sich gestresst fühlt, die untergründig merkt, in einer Gesellschaft zu leben, wo ich nichts mehr greifen kann, wo alles sich schnell verflüchtigt. Das hat was, aber es verunsichert auch. Ich muss einen ganz sicheren inneren Kern haben, um damit überhaupt zurechtzukommen. Und ein wachsender Teil ist mit dieser Ausgangssituation überfordert. Das ist etwas, was ja auch eine Herausforderung nicht nur für die Elternhäuser, sondern auch für die Bildungsinstitutionen und die Schulen ist, der sie im Moment nur ganz schwer nachkommen können.
Ich denke dann so spontan an meinen Guidance Counselor in der US-amerikanischen Highschool, in der ich mal Austauschschüler sein durfte, der diese Art von psychosozialer Unterstützung leisten konnte. Ja. Für mich den völlig auf sich allein gestellten Austauschschüler mit Familienwechsel, der ein ganz wichtige Stütze für mich war in dem Moment. Und denke mir dann so, 30% der Schüler ist richtig viel dafür, dass ich an einer Durchschnittsschule fast keine Kapazitäten im Lehrapparat habe, im Lehrerkollegium.
Die 30% verteilen sich ja nicht gleichmäßig über alle Schulen, sondern meist sammeln die sich an einzelnen Schulen und machen es dann den Lehrkräften ganz besonders schwer.
Wenn man sich die Voraussetzungen anschaut, die Schüler heute erfüllen, wenn sie auf die Schule kommen, die es ja ohnehin schon schwer haben, wenn wir sehen, wie gut sind die Deutschkenntnisse der Schüler und wie bildungsnah sind die Haushalte und wie sehr strömen auch Schüler auf das Gymnasium, wie viel Druck entsteht auch dort, ja, am Gymnasium immer mehr Schüler aufzunehmen. Also ich habe auch das Gefühl, den Matheunterricht heute zu machen, ist auch anders als Matheunterricht vor 30 Jahren zu unterrichten. Siehst du da auch eine neue Heterogenität unter der Schülerschaft?
Ja, also auch da können wir uns ja auf gut abgesicherte Studien verlassen. Das sind vor allem die international vergleichenden Studien unter der Schirmherrschaft der OECD, die sogenannten PISA-Studien. Und da müssen wir ja zur Kenntnis nehmen, dass Deutschland seit einigen Jahren wieder sehr schlecht abschneidet, also in den letzten zwei Studien. Und ich kann mit meinem Drittel ungefähr kommen, ne? Es passt nicht haargenau auf den Prozentwert hin, aber etwa ein Drittel der Schülerinnen und Schüler, das sind hier die 15-Jährigen, die in diese vergleichenden Studien eingehen, erreicht nicht das Mindestniveau dessen, was in Mathe und in Deutsch, welches Fach ist noch dabei, als in den Lehrplänen als Mindeststandard gefordert wird. Ja, ne? Und das ist natürlich, also wenn das der Hauptzweck der Schule, traditionell der Hauptzweck der Schule ist, ein bestimmtes Bildungsniveau zu erreichen, die wichtigste Aufgabe und früher die einzige Aufgabe der Schule, dann ist das natürlich ein Armutszeugnis, dass wir es nicht schaffen und unsere Lehrkräfte es auch nicht schaffen, alles, sondern nur zwei Drittel in einen passablen Leistungsbereich hineinzuführen.
Jetzt könnte man ja sagen, ja, es wird immer gejammert, dass früher die Menschen besser, schlauer waren. Ist das denn so schlimm, wenn die nicht ganz so gut in Mathe und Deutsch sind? Aber ich glaube, es gibt dann doch schon so bestimmte Mindestniveaus, von denen ausgegangen wird, wenn man diese
Kritik anbringt. Das ist die Theorie dahinter, dass sich ein Mindestniveau von Kompetenzen, von Literalität zum Beispiel, also Lesefähigkeit haben muss oder auch von Kalkulierfähigkeit haben muss, um die Welt angemessen aufzunehmen, um in der Lage zu sein, mich in der Welt so zu bewegen, dass ich sie mir selbst deuten kann. Dazu gehört ein bestimmtes Mindestniveau von Kompetenzen. Das ist die Philosophie dahinter.
Ja, also es wird nicht einfach nur gesagt, wir legen den Durchschnitt 1970 an und sagen, das ist der Goldstandard.
Das würde uns sagt, nichts
bringen. Man objektiviert
diese Grenze. Das würde uns nichts bringen, muss man auch immer wieder aufpassen, dass man das nicht mechanisch tut. Und ja, die Frage stellt sich, ist denn im digitalen Zeitalter und im Zeitalter von künstlicher Intelligenz, die viele zum Beispiel mathematische Aufgaben löst, ist es denn dann noch nötig, dass sich selbst auch mathematische Aufgaben von hohem Komplexitätsgrad lösen können muss? Oder kann ich das der KI überlassen? Eine sehr knifflige Frage. Wir haben jahrelang geglaubt, dass sich das den neuen Tools überlassen könnte und haben dann festgestellt, damit ist die Kompetenz bei den jungen Leuten abgesackt, weil sie nämlich davon ausgegangen sind, ich muss das ja nicht mehr lernen. Wenn wir das übertragen, brauche ich bald nicht mehr schreiben zu lernen, weil ich ja nur noch diktieren muss. Auch eine ganz schwierige pädagogische Frage. Macht es Sinn, heute noch schreiben zu lernen, obwohl ich ja das ja alles diktieren kann und sie ist dann vor mir geschrieben? Und da kommen wir ganz schnell auf diesen Grundirrtum anzunehmen, dass die technischen Unterstützungen uns abnehmen würden, an uns selbst zu arbeiten und ein bestimmtes kognitives und intellektuelles Niveau zu erreichen, was ja auch schmerzhaft ist. Ich muss meine intellektuellen Muskeln trainieren. Es ist ein hartes Arbeiten. Können die Parallele zum Körper ziehen. Es ist noch nötig, dass ich meinen Körper trainiere, wo ich doch mit dem Auto fahren kann. Oder haben wir die Parallele? Ja, es ist nötig, weil nämlich sonst mein Körper verkommt. Und genau das Risiko besteht im Moment in diesen intellektuellen Bereichen, vor allem bei den Fächern, die kursartig aufgebaut sind, die Mühe machen, Fremdsprache, Deutsch, Mathematik wären Beispiele dafür. Muss ich mir das noch antun, wo ich doch sehe, dass die künstliche Intelligenz um mich herum das schafft? Ja, ich muss es mir antun, heißt die Antwort, die Schülerinnen und Schülern nicht ganz leicht zu vermitteln ist, weil ich sonst nicht in der Lage bin, mitzuhalten und einzuschätzen, ob die künstliche Intelligenz denn etwas macht, was tatsächlich von Bedeutung ist und auch etwas, was stimmt und wahrhaftig ist. Das kann ich nur einschätzen, wenn ich selbst trainiert bin. Ja. Ich kann nur einschätzen, ob ich von da nach da komme, wenn ich weiß, wie meine körperlichen Kompetenzen sind. Also eine Neujustierung auch von Ansprüchen an die junge Generation, die für die Lehrkräfte nicht ganz leicht ist.
Ja, ja. Wenn ich mich richtig erinnere an dieses Drittel, dass die Basiskompetenzstandards nicht schafft, da sind ja so Sachen dabei wie im Fach Mathematik das Thema Prozentrechnung verstehen, Prozente verstehen oder im Fach Deutsch einen längeren Text lesen können, jetzt keine 10 Seiten, sondern 2 A4 Seiten lesen und den Inhalt des Textes verstehen. Ja. Das nimmt mir ja auch keine KI ab später. Ja. Ich muss Prozente verstehen, um mit der KI in Konversationen vielleicht komplexere Themen einzuschätzen, aber das finde ich dann eben auch so erschreckend, dass wir sagen, okay, ein Drittel geht aus der Schule, kann keine Prozentrechnung und kriegt es nicht hin, den längeren Text zu lesen und zu verstehen, was da drin steht. Ja. Und das ist dann natürlich das Drittel, das trifft in der dualen Ausbildung auch nur auf neue Probleme und wird dort eben auch nicht entsprechend aufgefangen.
Ja, wenn wir bei diesem Drittel mit modernen Tools, modernen Lern-Apps und anderen Ansätzen tatsächlich es schaffen könnten, sie zu erreichen und ihr Profil genau zu erfassen und individuelle Hilfe leisten könnten, das wäre natürlich fantastisch.
Das sehen wir ja in unserer Studie, dass Deutsch, Mathe, Englisch die Fächer mit dem größten Wissenszuwachs sind und wir sehen das natürlich auch politisch mit Förderprogrammen, die speziell auf die Basiskompetenzen zielen, wo man eben auch verstanden hat, darum geht es doch zumindest in der Schule, ja, die Basics vermittelt bekommen. Wir haben ja so in Sachen, das System steht unter Stress, das System steht unter Druck, ja noch ein weiteres Thema, neben der heterogenen Schülerschaft und all den weiteren Lernzielen, die nicht im akademischen Kanon sind, wir haben das Thema Fachkräfte. Wir haben die Lehrer, die sich anders zusammensetzen als vor 30 Jahren und auch wenn man das in die Zukunft extrapoliert, die Entwicklung der Lehrkräfte zeigen, dass wir bald nicht mehr so viele haben werden. In manchen Landstrichen in Ostdeutschland schon heute gibt es die 4-Tage-Woche. Ja, da ist mittwochs Selbstlerntag, weil man nicht genug Lehrkräfte hat, um den Unterricht abzufedern und Stundenausfall ist ein Riesenthema. Wie ist so dein Blick, wenn du durch die soziologische oder Bildungsforscherlinse schaust auf unsere Lehrerschaft in Deutschland heute und was da so in den letzten Jahren passiert ist?
Also ich will mal ganz ketzerisch sagen, der große Lehrkräftemangel ist meiner Einschätzung nach in den nächsten Jahren der wichtigste Innovationsmotor, den wir überhaupt haben. Er zwingt das, wie wir es vorhin charakterisiert haben, in sich etwas verkrampfte Bildungssystem dazu, über völlig neue Ansätze nachzudenken, weil einfach das Personal nicht mehr da ist, um so weiterzuarbeiten wie bisher. Das bedeutet, es müssen Entlastungen für die noch verbleibenden Lehrkräfte bedacht werden. Die können daran liegen, dass eine Lehrkraft einen Schritt zurücktritt und Koordinationsaufgaben übernimmt. Wird erleichtert dadurch, dass eine Lehrkraft heute ja mehr und mehr in vielen Fächern gar nicht mehr ein Wissensvermittler ist, sondern nur noch ein Coach, ein Begleiter darin, Schülerinnen und Schüler darin zu unterstützen, dass sie ihre eigenen Zugänge zum Wissen haben, nämlich über digitale Tools. Das wird ein ganz wichtiger Schritt sein, dass durch digitale Angebote eine Lehrkraft einen Schritt zurück machen kann und aus einer so gewissermaßen Beobachtungsperspektive heraus begleiten kann eine größere Gruppe von Schülerinnen und Schülern, als das bisher der Fall war. Das Zweite, weswegen ich das ketzerisch gesagt nicht schlecht finde, ist, dass alle Schulen gezwungen werden, die Schülerinnen und Schüler viel stärker zu aktivieren. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten, das haben gute Schulen haben das gemacht, aber in den letzten Jahrzehnten haben das die meisten anderen Schulen vor lauter Überlastung vergessen, dass ältere Schüler teilweise natürlich tausendmal besser in der Lage sind, in einer kleinen Gruppe jüngere Schüler zu trainieren als Mentoren, als Tutoren, als es eine Lehrkraft kann, ja, weil das von Peer zu Peer kommt und eine ganz andere Konstellation dadurch entsteht. Das und noch vieles andere mehr, es bleibt den Schulen gar nichts anderes übrig, als in diese Richtung zu gehen. Und deswegen werden viele der dringenden Reformen, die wir vorhin hier aufgelistet haben, durch diesen Engpass an Fachkräften beschleunigt werden. Ja. Das nächste ist, dass Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in die Schule kommen müssen. Ja, viele tun sich schwer, aber ich würde mal sagen, die Hälfte der Personen, die als Quereinsteiger kommen, sind eine echte Bereicherung. Ja. Vielleicht die zweite Hälfte hat vielleicht große Schwierigkeiten, aber das sagt man, das Glas Wasser ist halb voll, würde ich sagen. Das sind Menschen, die aus dem Leben kommen, die vorher einen Beruf gehabt haben, die lange Zeit was anderes gemacht haben, die jetzt aus Überzeugung gesagt haben, ich möchte mich verändern. Da kommen teilweise wirklich ganz neue Impulse, ganz, ganz interessante, eben auch aus anderen konkreten Berufserfahrungen stammende Impulse in die Schule hinein. Auch das ist eine Bereicherung. Also insgesamt würde ich mal sagen, ist es ein Reformimpuls. Und dann hängt natürlich an dem Thema dran, Lehrerfortbildung, ein Druck darauf, dass die verbleibenden Lehrkräfte lernen, ihre Kräfte richtig einzuschätzen. Ein Gesundheitsthema hier übrigens auch, was von großer Bedeutung ist. Sich aber auch befreien von administrativen Tätigkeiten. Das ist eine Frage der Organisation. Wie kriege ich es hin, dass eine Lehrkraft zum Beispiel Beurteilungen mit digitaler Hilfe schneller machen kann, andere administrativen Prozessen entlastet wird, von IT-Management entlastet wird, weil entsprechendes anderes Personal in die Schule hineinkommt, von Beratungen schwieriger Schüler entlastet wird, weil ein schulpsychologischer Dienst da ist oder sozialpädagogischer. Andere, vielleicht sogar auch therapeutische Hilfen mit in die Schule organisiert sind. Alle diese Prozesse werden angestoßen durch den Lehrkräftemangel plus stärkeres Training der Lehrkräfte, die verbleiben. Ja. Sodass ich mal sagen würde, nein, das ist eine Herausforderung, die dem System auf die Beine helfen wird.
Ja, wir erleben das auch in der täglichen Arbeit mit Sofatutor. Beispielsweise die Quereinsteiger, die nutzen uns, um sich selbst mit unseren Lernvideos schülernahe Sprache eines Lehrers beizubringen und schauen die Filme. Und damit wirken diese Filme plötzlich qualitätssichernd. Ja, sie sichern die Qualität des Unterrichts, weil Quereinsteigern hier eine Hilfestellung gegeben wird. Sie können natürlich auch hingehen und die Filme im Unterricht zeigen, das machen auch ganz viele, und haben dann eben erklärende Unterrichtsmaterialien, können auch auf unsere Übungen zugreifen, dann auch die Übungen nutzen und somit sich selbst ein Stück, wie du auch sagst, mehr in die Rolle des Coaches bringen und nicht das Erklärmonopol für sich beanspruchen, da nun unbedingt das perfekte Tafelbild und die perfekte Erklärung, die, wie alle wissen, ja auch mit der Übung kommt, mit den Jahren, mit der Praxis kommt, ja, müssen eben genau das nicht als Anspruch an sich sehen, sondern können auch da mit unseren Medien arbeiten. Was wir auch in der Studie gesehen haben, ist, dass Lehrkräfte sich entlastet fühlen, dass es eine Arbeitsentlastung ist. Darüber können wir später noch mehr sprechen. Und was ich eben doch nochmal ganz spannend finde, ist, dass du sagst, die Schüler sich untereinander organisieren lassen und mit Stundenausfällen auch ein Stück weit so umgehen, dass man sagt, Schüler im Peer-to-Peer-Learning oder Schüler auch in Selbstlernphasen sich mit dem akademischen Stoff beschäftigen lassen. Auch ein ganz typisches Beispiel für die Nutzung von Sofatutor in der individuellen Erarbeitung von Stoff in Selbstlernphasen. Auch dazu können wir noch an anderer Stelle heute mehr reden.
Nur ganz kurz noch eingeworfen als Bild. Also eine Schule sieht dann durch den Lehrkräftemangel nicht mehr so aus, dass da 30 Räume sind und 30 Personen stehen dahinter verschlossener Tür. Geht gar nicht mehr, weil keine 30 Personen da sind, sondern die Wände sind zum großen Teil weg, die Türen stehen offen und es bilden sich auf einem festen Zeitrhythmus in völliger Ruhe, nur im Flüsterton, bilden sich Lerngruppen und neue Arrangements und man geht, wenn man laut sprechen muss, in einen extra Raum. Mhm. So ist also räumlich Bewegung und es sind ganz viele differenzierte Aktivitäten unterwegs. Natürlich auch noch zwischendurch mal irgendwo ein frontaler Unterricht, mhm, aber der wird weniger. Also es wird sich im physischen Raum der Schule auch niederschlagen, ja, der Lehrkräftemangel. Und das ist auch eine positive, mhm, Entwicklung.
Meine Angst manchmal bei all dem Stress, den das System hat mit heterogenerer Schülerschaft und dem Fachkräftemangel, ist, dass vielleicht das wichtigste Ziel der Schule dann aus dem Auge verloren wird, nämlich dass das System Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit produzieren muss. Unterm Strich ist das doch die Aufgabe des Staates, zu sagen, wir müssen schauen, dass hier jeder die Chance hat, sich so zu entwickeln, dass er das Beste aus sich macht.
Ja.
Wenn ich richtig recherchiert habe, ist das auch Teil deiner eigenen Biografie. Als sozialer Aufsteiger, als Sohn eines Kapitäns, der Professor geworden ist. Ja. Also ich finde, das geht immer sehr tief, ja, dieser Punkt. Und Studien zeigen ja auch, dass wir in Deutschland darin nicht so besonders gut sind, Schülern die besten Aufstiegschancen zu geben.
Nee, wir sind sogar im internationalen Vergleich schlecht. Mhm. Auch das kommt immer wieder bei den vergleichenden PISA-Studien heraus. Das Leistungsniveau ist nicht zufriedenstellend. Wir liegen im Mittelfeld. Das ist aber für unsere Gesellschaft, unsere Kultur ist das nicht zufriedenstellend. Wir liegen aber im Blick auf die Bildungsgerechtigkeit ganz weit unten. Da schneiden wir vielleicht mit 20% der Länder, die hier einbezogen sind, am untersten Ende an.
Das heißt,
die Abhängigkeit der Schulleistungen von der Herkunft, von der familiären Herkunft, ja, ist in Deutschland ganz besonders stark. Mhm. Und das lässt sich nur erklären, wir haben das zu Beginn mal angesprochen, durch die starke Stellung, die Familie als Institution in der Erziehung und Pflege, wie es im Grundgesetz der Bundesrepublik, mhm, Deutschland heißt, der Kinder hat. Da steht sinngemäß drin, dass die Erziehung und Pflege der Kinder das natürliche Recht der Eltern ist und der Staat nur eingreifen darf, wenn die Eltern dieses Recht missbrauchen, mhm, oder wenn sie nicht in der Lage sind, es zu erfüllen. Also eine ganz dominante Stellung wird den Eltern für die Entwicklung ihrer Kinder eingeräumt. Symbolisch ausgedrückt dadurch, dass die Schule mit 6 Jahren beginnt und davor im Grunde traditionell nichts an öffentlichen Impulsen für die Kinder da war, sondern nur das Elternhaus. Die Annahme ist, das Elternhaus ist das Allerbeste für ein Kind. Hm. Durch den Nationalsozialismus geprägte Regelung im, hm, Grundgesetz. Ne? Man wollte verhindern, dass der Staat eingreift. Die Schule beginnt mit 6 Jahren der Kinder als Pflicht, dann auch, aber nur halbtags, auch symbolisch. Der Ausdruck, so wenig Staat wie möglich. Also haben wir inzwischen korrigiert, aber das sitzt so tief in allen Strukturen, auch wieder in verrechtlichten Strukturen, in Steuerrecht, in allen möglichen Konstruktionen, dass es immer wieder durchschlägt. Das bedeutet, im Zweifelsfalle vermutet ein Kindergarten und eine Grundschule immer noch, die persönliche Entwicklung des Kindes ist Sache des Elternhauses. Wir dürfen hier nicht, mhm, zu stark eingreifen. Kriegen wir Spannungen mit den Eltern? Das merkt man ja auch im Alltag, dass es immer noch ein Thema ist. So kommt es dazu, dass Kinder auf Gedeih und Verderb auf ihre Eltern angewiesen sind. Und wenn die Eltern das gut machen, dann profitiert ein Kind sehr stark. Aber wenn die Eltern das schlecht machen oder gar nicht gut machen können, aus irgendwelchen Gründen, aus finanziellen Gründen, weil sie selbst krank sind, weil sie selbst eine schlechte Bildung haben und dergleichen mehr, dann leidet das Kind. Und das ist in Deutschland sehr stark. Du hast meine eigene Geschichte angesprochen, die passt nicht ganz da rein, aber sie hat schon ein paar Bezüge. In meiner Familie hatte nie jemand Abitur gemacht und mein Grundschullehrer hat mehrfach meine Eltern angesprochen, von sich aus, der Klaus ist ein sehr guter Schüler, sie sollten ihn nicht hier auf der Volksschule lassen, wir sind in den 50er Jahren. Sondern sie sollten ihn zum Probeunterricht für das Gymnasium anmelden. Der kann das. Das, ja, kann ich Ihnen nur empfehlen. Das kostet aber Geld. Das war viel Geld für meine Eltern damals, eine weiterführende Schule. Und das hat noch nie jemand gemacht. Sie wollten das nicht. Aber der hat insistiert und tatsächlich wurde ich dann zum Probeunterricht auf das Gymnasium gemeldet und habe das natürlich, weil mir das auch dann ein Schub im Ehrgeiz gab, das natürlich spielerisch dann auch hingekriegt. Jetzt war ich auf diesem Gymnasium, aber da war ich überhaupt nicht richtig am Platz. Da waren jetzt die ganzen Mitschüler aus den Familien von Rechtsanwälten und Ärzten und Pastoren und Apothekern und überwiegend Jungs. Und die fanden, und ich dachte, so, jetzt hast du es hier geschafft, jetzt zeigst du mal, was du kannst. Mir hat das Spaß gemacht zu lernen und zu arbeiten. Das mache ich jetzt hier auch und zeige mal, dass ich ein guter Schüler bin. Das war natürlich genau verkehrt. Die haben mich geschnitten und man würde heute sagen gemobbt und haben mich überhaupt nicht ernst genommen. Ein Streber, unter uns ein Streber, wo wir doch auf einer Schule sind, wo man aus sozialen gehobenen Bürgertum mal hingeht. Die 10% waren das etwa der Schülerinnen und Schüler, die auf ein Gymnasium damals gingen. Die waren vielleicht fachlich in der Lage, das zu schaffen, aber sie waren hauptsächlich da, weil das in ihrer Familie immer schon der Fall war und weil sie so trainiert worden waren. Aber für die Schule arbeiten, das war in der Peer Group der Jungs kein Thema. Da bin ich dann dran gescheitert. Ich wollte dann auch kein Streber sein, habe angefangen, Lehrer zu kritisieren, habe Schulaufgaben nicht gemacht, habe Diebstähle begangen, damit sich rumsprach, oh, das ist ja doch ein richtiger Junge. Dann habe ich nur den Fehler gemacht, dass ich das mit einem Mitschüler zusammen gemacht hat und der wiederum hatte Diebstähle mit einem Schüler von einer anderen Schule begangen. Der war wirklich kriminell und der wurde dann von der Polizei gefasst. Und hat gesagt, ich habe eine Bande und meine Bande besteht aus mir und den beiden Mitschülern da vom Gymnasium in Nordenham, wo wir waren. Ich bin von zwei Kriminalpolizeibeamten in Zivil aus der 9. Klasse geholt worden, abgeführt zum Revier, weil ich Bandenmitglied jetzt nach der Definition war. Bin vor ein Jugendgericht gestellt worden, bin verurteilt worden, wir konnten uns keinen Anwalt leisten. Zu 5 Wochen Endarresten im Gefängnis von Nordenham. Die beiden anderen sind richtig zu Jugendstrafen verurteilt worden, weil das teilweise sehr schwere Diebstähle waren. Und natürlich durfte ich diese Schule von diesem Tag an nicht mehr betreten und hatte ein Verbot für alle weiterführenden Schulen in Deutschland. Dann haben die das noch korrigiert und haben gesagt, na okay, wir machen für alle weiterführenden Schulen in Niedersachsen das Verbot. Und wenn Sie wollen, können Sie ja über die Weser in das Bundesland Bremen fahren. Da gibt es auch Schulen, da kann der ja, der kriminell gewordene, kann da ja mal gucken, ob er da vielleicht weitermachen kann. Und so bin ich mit meiner Mutter dann auch zu den 5 Bremerhavener Gymnasien gepilgert. Und natürlich, haben uns kaum reingelassen. Wenn meine Mutter sagt, er ist leider kriminell geworden, hier sind die Unterlagen, haben die gesagt, nee, kriminelle Schüler nehmen wir nicht auf. Nur eine Gesamtschule, eine additive Gesamtschule, würde man heute sagen, die Humboldt-Schule in Bremerhaven, das war der letzte Versuch, da hat sich der Rektor mit mir gefühlt eine Stunde unterhalten, das habe ich noch nie erlebt, hat mich richtig persönlich angesprochen und sich für mich interessiert. Wollte sich ein Bild machen, was ist denn da für ein Schüler? Und hat seine Stellvertreterin geholt, die hat das dann auch noch mit mir gemacht. Und dann haben die beiden beraten sehr lange, weiß ich noch, wir haben da gesessen und ich habe gedacht, naja, das geht jetzt auch schief. Aber sie haben sich entschieden, wir wagen es, wir nehmen einen kriminell gewordenen Schüler bei uns auf. Und so konnte ich dann da weitermachen, habe aufgepasst, dass ich nicht zu gut bin, nicht nochmal in die Falle des Strebers hineinkomme und habe dann dort tatsächlich Abitur gemacht und konnte dann meine weitere Tätigkeit ausführen. Habe mich seitdem immer interessiert dafür, wie solche Entwicklungsprobleme zustande kommen und habe das dann auch inhaltlich studiert. Das kommt zum Teil mein Interesse an kritischen Umbrüchen in der Jugendzeit her und die ganze Jugendforschungsthematik. Aber ich bin so gesehen indirekt auch ein Beispiel dafür, wie schwer es ist, als einer aus einem nicht-akademischen Haushalt eine höhere Schullaufbahn zu durchlaufen. Ich bin glimpflich davon gekommen. Die meisten jungen Leute heute kommen gar nicht erst in das Gymnasium rein. Das ist immer noch der Fall. Und wir haben immer noch nicht, wofür ich ja seit Jahrzehnten plädiere, neben dem Gymnasium nur noch eine Schulform, hier in Berlin in Ansätzen, eine integrierte Sekundarschule, die alle Abschlüsse hat, die aber auch eine eigene Oberstufe haben muss, sonst kann sie nicht mithalten. Da sind wir weit von entfernt. Und durch diese Konstruktion und durch diese starke Position, die die Elternhäuser haben, haben wir bis heute eben weltweit, sind wir bis heute weltweit mit unter den Ländern, wo die familiäre Herkunft besonders stark auf den Schulerfolg sich auswirkt und der Schulerfolg wegen der rechtlichen Regeln, die da drin mitstecken, dadurch vieles entscheidet, was an späteren beruflichen Laufbahnen überhaupt noch möglich ist.
Ja, der Drehbuchautor in mir denkt gerade an dieses Paralleluniversum, das da entstanden ist, an dieser Weggabelung, wo sowohl deine Mama als auch dieser Schuldirektor gesagt haben, wir setzen uns jetzt für dieses Kind ein.
Ja, das ist schon enorm. Was
für ein Verlust für die Gesellschaft, für viele Menschen, ja, wenn das so anders gekommen wäre. Und es zeigt auch wieder, dass es diese personelle, diese zeitliche, diese intellektuelle Ressource braucht, sich mit dem individuellen Kind zu beschäftigen an der deutschen Schule.
Ja, das kann man wirklich aus meinem Fall ablesen. Also ich verdanke meine Schullaufbahn dem Grundschullehrer, der beharrlich nachgesetzt hat und meine Eltern gedrängt hat.
Ja.
Ich sollte doch versuchen, in eine weiterführende Schule zu gehen. Ich kann nur verfluchen den Leiter des Gymnasiums, der mich dann rausgeschmissen hat. Der hat auch kein Wort mehr mit mir geredet. Nichts, sondern nur rausgeschmissen. Sowas kommt bei uns nicht vor. Also das war ein Negativbeispiel. Der hat sich nie mit mir auseinandergesetzt. Und ich kann dann nur wieder sagen, meine Güte, solche Schulleiter wie den Herrn in der Bremerhaven, der Humboldt-Schule, die gibt es und auf die ist dann ein Mensch angewiesen. Aber man merkt an diesem Beispiel auch, so kann das System ja nicht funktionieren. Ne? Es kann ja nicht einzelne Förderungen und einzelne Entdeckungen Willkür. Und einzelne mutige Entscheidungen von Pädagogen sein, um sozial, benachteiligt war ich nicht, aber um bildungsferne Schülerinnen und Schüler zu einer guten Schullaufbahn zu verhelfen. Das muss schon systematisch verankert sein.
Ja. Jetzt haben wir auch über die Eltern gesprochen, wie deine Mama, die wollen, die sich engagieren. Wie schätzt du denn die Elternschaft heute ein, die ja nun auch dasteht und merkt, irgendwie haben sich die Zeiten geändert? Meine Mama hat mich damals an der Bordsteinkante der Schule abgegeben. Das hat der Schulbus sogar noch gemacht. Sie hat mir morgens mein Brot geschmiert und mich zum Schulbus geschickt und eigentlich gesagt, okay, staatliches Schulsystem, mach aus diesem Jungen einen guten Menschen. Heute ist mein Eindruck, Eltern stehen viel mehr unter Druck und fragen sich, was soll ich tun? Kannst du das aus der Wissenschaft auch so belegen?
Ja, das kann man aus Studien auch ablesen, dass der größte Teil der Eltern sich sehr unter Druck setzt und auch unter Druck fühlt. Also eine Zahl, die das zum Ausdruck bringt, 70% der Eltern von Schulkindern wünschen, dass ihr Kind das Abitur macht.
Wow.
Und wir sind ungefähr bei 50 oder 56, die das schaffen, wenn man mal das Fachabitur mit einrechnet.
Das heißt, 100 Grundschulkinder starten in der ersten Klasse, 50% machen Abitur.
Kann man so über den Daumen gepeilt etwa heute sagen, mit langsamer wachsender Tendenz als noch vor einigen Jahren, aber noch wird es etwas mehr pro Jahr. Das bedeutet aber, dass schon nach den Vorstellungen der Eltern, ne, so ungefähr fast 20% ihren Ansprüchen nicht gerecht werden, weil sie das Abitur ja nicht schaffen. Ne? Das ist symbolisch zu verstehen. Eltern haben das Gefühl, mein Kind kommt in dieser Gesellschaft nur zurecht, Wenn es ganz intensiv gefördert wird, dazu gehört der hohe Abschluss. Das Leben in dieser Gesellschaft ist so anspruchsvoll und so komplex, wir haben vorhin darüber gesprochen, mit den digitalen Herausforderungen, mit den krisenhaften Ereignissen. Corona-Pandemie lässt grüßen, die das nochmal auf den Punkt gebracht hat. Ich muss mein Kind schützen und ich muss das Kind an der Bordsteinkante abgeben. Das ist unverantwortlich. Ich muss mein Kind an die Hand nehmen oder wenn ich weiter weg bin, in meinen Wagen setzen und vor die Schule fahren und muss es an der Hand da hochführen, am Schild vorbei, hier bei meiner, ich wohne in Charlottenburg, eine Grundschule hat da ein schönes Schild, ab hier gehen wir alleine, steht da groß dran, weil die Schule das schon weiß, nein, ab hier gehen die Eltern immer noch mit und rein und tragen den angeblich so schweren Ranzen. Das ist symbolisch ausgedrückt heute die Sorge von Eltern, dass ihrem Kind was passieren könnte und dass ihr Kind nicht den hohen Ansprüchen einer Leistungsgesellschaft gerecht wird. Das schaffen dann auch viele Eltern. Man kann schätzen, dass dieser überbehütende Erziehungsstil aber in den letzten Jahren zugenommen hat. Ja. Ich würde mal glauben, dass es schon fast 20% der Eltern sind, die das machen. Aus dieser inneren Sorge heraus. 50% würde ich aber auch schätzen, der Eltern haben einen gut abgesicherten, sehr liebevollen, aber auch gut rhythmisierten Erziehungsstil, der allen Ansprüchen gerecht wird. Aber wir haben eben einen großen Teil der Elternschaft, die mit den Erziehungsaufgaben dann heute auch überfordert ist. Da sind wir schnell wieder bei einem Drittel etwa der Elternschaft, wenn man es mal sich so von der Größenordnung vorstellen möchte, die nicht in der Lage sind, ihr Kind angemessen auf die Schule vorzubereiten, weil sie gar nicht die Voraussetzungen dafür haben und entsprechend dann auch merken, dass sie sozial benachteiligt werden, weil ihr Kind das nicht schafft und sich dann auch in eine solche sozial defizitäre Situation hinein gedrückt fühlen, mit viel Unzufriedenheit und Unruhe, die dadurch entsteht. Also Elternsein ist heute, kann man eigentlich auch sagen, Elternsein ist heute natürlich toll, ne? weil wir so wache Kinder haben, die vom ersten Tag an alles mitmachen. Aber da einen guten Erziehungsstil zu finden, die Mischung aus Autorität, die ich als Vater und als Mutter habe und auch nicht leugnen darf, sondern ehrlich ausspielen muss und überzeugend ausspielen muss und Berücksichtigung der Bedürfnisse des Kindes, immer wieder diese Balance herstellen, also sozusagen einen demokratischen Erziehungsstil, liebevolle Strenge, kann man auch sagen, das ist ganz schön schwer zu praktizieren. Und nach meiner Schätzung, wie gesagt, gelingt es nur der Hälfte der Eltern, das so zu machen. Bei der anderen Hälfte merken wir, dass die Eltern nicht optimal agieren, sich unter wirtschaftlichen Druck fühlen, unter anderen gesellschaftlichen Zwängen auch leiden und das an die Kinder weitergeben. 10-15% der Kinder leben in Elternhäusern, wo man überhaupt gar nicht gut gedeihen kann, weil die Eltern krank sind, abhängig, suchtabhängig oder sonstige Probleme haben. Also da kommt schon
sehr facettenreich.
Ja, ja, da kommt schon einiges
zusammen. Wir haben diese abgeschlagene Gruppe, die wahrscheinlich mehr auch noch vom Staat betreut werden muss. Und wir haben dann eben die, ich würde mal so soziologisch sagen, die bürgerliche Mitte mit ihren Abstiegsängsten, mit dem Wettkampfgedanken um den Numerus Clausus, um den späteren Studienplatz und damit die Absicherung der eigenen sozialen Position des Kindes, ja, die dann wieder ganz andere Motive haben. Also ja, die Eltern stehen da unter Druck. Das kennen wir aus den Gesprächen mit unserer Zielgruppe bei Sofatutor. Man kann ja Sofatutor sowohl als Schule oder Schulbezirk für die Schülerschaft gesamtheitlich anschaffen oder eben als Mama und Papa individuell Sofatutor kaufen. Und da sehen wir das auch, ja, dass Eltern sich fragen, kann ich mein Kind noch fördern? Sollte ich das noch machen? Wie sehr sollte ich mich einbringen oder nicht? Ja? Man sieht es auch in der Nachhilfe, über die wir auch in unserem ersten Podcast gesprochen haben, ja, die auch ein Phänomen in Deutschland ist, dass immer schon existiert hat, das sich auch weiterentwickelt hat in den letzten Jahren, das aber auch vom Staat immer mit so einem misstrauischen Auge betrachtet wurde, ja, was sich vielleicht ja auch immer mehr ändert, ja.
Ich denke, das ändert sich sehr stark. Bleiben wir mal bei der einen Hälfte, nach meiner Schätzung von Eltern, die den Herausforderungen sich stellt und auch zurechtkommt und ihre Kinder sehr gut einstellt. Da ist die Bereitschaft, sich unterstützen zu lassen, da. Genau wie diese Eltern besonders auf das Angebot, hat ja keiner mit gerechnet, vor 30 Jahren oder 40 Jahren, eingehen, ihr Kind in einen Kindergarten zu schicken, weil sie wissen, das Kind profitiert davon, dass ein Wechsel der Szenerie stattfindet. Nicht nur das kleine Elternhaus, sondern auch der größere Raum des Kindergartens. So merken die, dass ihr Kind profitiert, wenn zusätzliche Impulse kommen. Und ich denke mal, die Angebote, die eure Firma Sofatutor macht, die treffen gerade bei den Eltern auf ganz besondere Resonanz. Das ist erstmal paradox, weil die eigentlich ja gar nicht bräuchten. Es wäre toll, wenn wir die andere Hälfte der Elternschaft erreichen würden, die sich nicht ideal um ihre Kinder kümmert oder kümmern kann. Da wäre der Bedarf noch größer. Aber zunächst kommen immer die Gruppen natürlich mit auf interessante Zusatzangebote und bereichernde Angebote zurück, die selbst schon wissen, wo es brennt und was zu tun ist. Und deswegen sind alle Angebote, die das Elternsein erleichtern, indem dieser Druck, den die Eltern sich heute selbst setzen, mein Kind soll gut in der Schule sein, abgenommen wird durch gute Tools, durch spannende Lernvideos, die dem Kind wirklich auch Freude machen und wo das Kind aus eigener Kraft anfängt, damit zu arbeiten. Das ist für Eltern natürlich fantastisch. Ne? Und so gesehen ist das eure erste Zielgruppe, würde ich schätzen, die sowieso schon bildungsnahen Eltern, die dann genießen, dass sie spannende, anregende Unterstützung bekommen für ihr Bestreben, das Kind sehr schulfähig zu machen und am Ende das Kind zu guten Schulleistungen zu bringen.
Es ist, wie du es beschreibst, eigentlich auch wirklich die Geschichte unserer Firma und unseres Produkts, als wir 2009 dann an den Start gegangen sind, 2008 gegründet mit der Idee, 2009 dann an den Start gegangen, da haben wir gemerkt, okay, die erste Gruppe, die das nutzen wird, das werden nicht die Schulen sein, die waren damals noch gar nicht digital, die hatten kein WLAN, keine Geräte. Und das werden auch nicht die bildungsfernen Eltern sein, sondern das waren digital affine Eltern. Und mit den begrenzten Möglichkeiten, Werbung zu machen, waren wir auf die angewiesen zu Beginn. Ja. Und was wir eben in den Jahren danach gesehen haben, jetzt in den über eineinhalb Jahrzehnten, die es uns gibt, war eben, dass das erstmal unser Angebot immer breiter wurde, immer facettenreicher wurde, aber auch die Nutzerschaft immer facettenreicher und wir immer mehr in den Mainstream reingewachsen sind. Ja. Also so wie sich Sofatutor entwickelt hat, das kann ich ja vielleicht mal noch ein Stück weit erzählen. Wir bieten Lernvideos an, es gibt interaktive Übungen, herunterladbare Arbeitsblätter und Klassenarbeiten, Lernspiele, es gibt einen Vokabeltrainer, Rechtschreibtrainer, es gibt einen Diktattrainer und diverse andere Funktionalitäten, Einstufungstests zum Beispiel. Also über die Jahre hat sich unser Angebot immer weiterentwickelt, von der 1. bis zur 13. Klasse. Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass diese Grenze der Eltern, die das für sich relevant finden, sich immer mehr verschiebt vom, wie man so in der Innovationsforschung sagen würde, vom Early Mainstream, Entschuldigung, von Early Adopters zum Early Mainstream, rein in den Mainstream, sodass wir heute tatsächlich sogar, wenn man jetzt nur mal auf die private Nutzung von Sofatutor schaut, wo Mamas und Papas individuell kaufen, auch so weit gehen, dass wir auf Instagram und TikTok die bildungsferne Mama erreichen, der wir in unserer Werbeanzeige oder in unserem Social-Media-Post zeigen, da gibt es was für dein Kind, das könnte man einsetzen. Die sich also dadurch eigentlich zum ersten Mal herausgefordert fühlt, zu sagen, ich unterstütze mein Kind, weil sie auch den Zeitgeist spürt. Ich könnte da was machen und ich möchte nicht, dass mein
Kind benachteiligt ist. Und diese bildungsferne Mama hat jetzt natürlich ein Problem, was die bildungsnahe Mama in der Regel und im Durchschnitt nicht hat. Bei ihr ist die Haushaltskasse enger.
Ja.
Und die Kosten für Sofatutor schmerzen sie stärker, als das bei den anderen der Fall ist. Da sind wir bei einem Problem, was mich seit Jahren beschäftigt und was schon immer mit Nachhilfe in Anführungsstrichen zu tun hatte. man kann sich gute Zusatzimpulse kaufen, die das Kind in die Lage versetzen, in der Schule besser zu sein. Mhm. Und man braucht dafür dann die entsprechende Haushaltskasse. Wäre es nicht viel sinnvoller und viel klüger und viel gerechter, wenn es zum Beispiel Unterstützung gäbe für diejenigen, die nicht so gut bei Kasse sind, auch sich solche Leistungen zu kaufen. Das wäre das Bildungs- und Teilhabepaket, was es in Deutschland ja gibt, aber ganz kompliziert handhabbar ist.
Schwer für Sofa-Tutor leider, ja.
Bildung ja, und Teilhabe. Ja, ich weiß, da kommt man dann doch am Ende wieder nicht rein als privater Anbieter. Oder wäre es möglich, den Vorschlag habe ich schon vor Jahrzehnten gemacht, im Blick auf die traditionelle Nachhilfe, wäre es möglich, dass ein Elternfonds eingerichtet wird, wo die Eltern einzahlen, nicht einzeln für ihr Kind, sondern pauschal zahlen und die wohlhabenden Eltern einen höheren Beitrag einzahlen, als die tatsächlichen Kosten sind, sodass die anderen mitsubventioniert werden. Mhm. Kann die Schule durch ihren Schulverein eventuell unterstützend tätig sein? Kann am Ende das Angebot also für alle erreichbar sein, weil jeder nach seinen finanziellen Möglichkeiten gestaffelt sich beteiligt, so wie wir das bei Kindergartenplätzen in manchen Bundesländern, wo der Kindergarten noch was kostet, ja auch machen, dass eine soziale Staffelung der Beiträge da ist oder sogar eine ganze Deckung der Beiträge möglich ist, was allerdings die wohlhabenden, meist dann auch bildungsnahen Familien so eigentlich gar nicht unbedingt bräuchten. Also wir müssen ganz schnell dann auch über finanzielle Unterströmungen reden, denn die finanzielle Situation der Elternhaushalte hat fast direkt, nicht nur indirekt, etwas zu tun mit dem Bildungserfolg der Kinder. Mhm. Und da sind wir bei einer weiteren Facette dieser Ungerechtigkeit in Deutschland, weil Kinder so stark auf ihre Elternhäuser angewiesen sind bei der Gestaltung ihrer Bildungslaufbahn, schlägt auch die finanzielle Situation des Elternhauses voll durch.
Am besten ist dann in solchen Fällen, in unserer Erfahrung, eben die Schule schafft es einfach für alle an. Und die Kosten werden komplett vom Schulträger, von der Schule, vom Bundesland übernommen. Das passiert auch. Das ist vielleicht dann auch noch eine nette Ergänzung zu unserer Historie, dass wir eben gemerkt haben, nachdem die privaten Nutzer das Produkt angenommen haben und wir da Stand heute bei 1,6 Millionen Schülern sind, die mit Sofa-Tutor lernen in Deutschland, über die Zeit eben auch die Schule immer digitaler wurde. Und wir heute 250.000 Lehrkräfte haben in Deutschland. Das ist ungefähr jede dritte Lehrkraft, die einen Sofa-Tutor-Zugang haben und die das auch im Unterricht einsetzen. Da ist noch viel Luft nach oben, dass die Schule wirklich sagt, ich kaufe so, dass alle Schüler es nutzen können, aber zumindest bewegen wir uns dort mit der zunehmenden Digitalisierung von Schule in die richtige Richtung. Schule sagt eben, lass mich doch zuerst den WLAN-Router installieren und die Geräte anschaffen, bevor ich an sowas wie Sofa-Tutor denke. Mhm. Also ich sage dann immer so, da gibt es so die imaginäre Bedürfnispyramide der digitalen Schule und ganz unten steht da eben das WLAN, das Gerät kommt dann als nächstes. Dann kommt vielleicht noch irgendeine Art von Schulverwaltungssoftware und erst dann kommt das digitalisierte Schulbuch oder Lehrmedium wie Sofa-Tutor. Und ich hoffe, dass wir in den letzten Jahren da in vielen Schulen die Basis legen konnten schon und dass diese Schulen nun eben auch sagen, im Sinne der Chancengerechtigkeit kaufen wir es für alle. Muss aber vielleicht noch zu unserer Verteidigung dazu sagen, wir sind mit unseren Kosten zwischen 10 und 20 Euro im Monat meist so, dass es hoffentlich doch für viele finanziell tragbar ist. Ja,
aber, ich sehe aber die Nutzung durch die Schule halte ich für ideal. Das ist ja gar keine Frage. Weil dadurch eben zum Ausdruck gebracht wird, es handelt sich hier um ein notwendiges Instrument für die Arbeit, so wie früher das Schulbuch. Wir können die Parallele ja herstellen, nicht? Zu Schulbüchern und anderen Lernmaterialien, die Eltern früher selbst kaufen mussten und die heute zum großen Teil dann aber im Schulbudget oder im Landesbudget für Schulen enthalten sind. Ja. Da gehören natürlich jetzt in dem Maße, wie das traditionelle Schulbuch ja auch dann seine Vormachtstellung verliert, gehören jetzt andere Medien mit hinein. Schulbuchverlage sind auch Privatunternehmen. Insofern ist das ja gar nicht so weit hergeholt. Ihr seid ein Privatunternehmen und stellt wertvolle Lernmaterialien zur Verfügung. Wo ist der Unterschied zum Schulbuchverlag, der ja eventuell ein Produkt herstellt, was bald gar nicht mehr von Bedeutung ist, sondern es wird sich alles in die Richtung eurer Produkte bewegen? Also wir können da durchaus auch eine bildungs- und finanzpolitische Parallele ziehen.
Auf jeden Fall, ich erlebe das auch oft als eigentlich paradox, dass Menschen in der Schulverwaltung das dann vielleicht gar nicht so einschätzen, ja, dass die sagen, Schulbücher, okay, das gibt es, das kaufen wir mit unseren festen Schulbuchbudgets, aber so eine Sofatutor-Lernlizenz, die ist dann irgendwie schwer zu besorgen. Mhm. Kommt sicherlich aus den über Jahrzehnte entstandenen, ja fast Public-Private Partnerships zwischen Schulbuchverlag und dem Kultusministerium.
Dass der Schulbuchverlag ein privater, gewinnorientierter Betrieb ist, wird dann schnell vergessen.
Ja. Und wir stehen dann da als Sonderling, weil wir eben nicht staatlich sind, ja, sondern auch privat. Ne? Dabei hat ja auch der Verlag früher und auch heute noch einen wichtigen Job erfüllt. Er hat aus einem abstrakten PDF, einem Lehrplan-PDF, versucht ein Buch zu machen, ja, mit didaktischer Progression, ja, ein Buch, das die Lehrkraft nehmen kann, um zu unterrichten, um angeleitetes Lernen zu ermöglichen. Das ist also etabliert in Deutschland, dafür gibt es Budgets, nur eben für diese Digitalplattformen noch recht schleppend. Ja, da wird sich sicherlich viel tun in den nächsten Jahren.
Aber das ist veraltetes und verkantetes Denken. Mhm. Ich denke auch, das müssen wir aufbrechen. Ja. Das gehört mit zum Modernisierungsprozess des schulischen Lernens, dass diese künstliche Barriere zwischen den jeweils privatwirtschaftlich gewinnorientiert hergestellten Lernprodukten traditioneller Art und also analoger gedruckter Art und digitaler Art, diese Grenze macht keinen Sinn mehr.
Ja, genauso wie ich denke, dass die Grenze zwischen angeleitetem Lernen und selbstgesteuertem Lernen verwischen muss. So wie die Grenze zwischen Vormittag und Nachmittag verwischt. Ja. Wir hatten das ja vorhin von dem Lehrermangel und von den vielen Ausfallstunden, die wir in Deutschland sehen, ja, die oft nur mit selbstgesteuertem Lernen, und ich rede nicht nur von den Ostländern, auch die Westländer werden in den nächsten Jahren, wenn man den Prognosen glauben kann, in massive Lehrerknappheit reinrutschen. Und da eben hinzugehen, zu sagen, ich kann in einem System sowohl das angeleitete als auch das selbstgesteuerte Lernen machen, was wir uns auch in der Studie beides angeschaut haben, ja, das ist sicherlich ein Schlüssel hier. Ebenso die Tatsache, dass ich eben mit den Inhalten sowohl wiederholen kann, aber mir auch grundsätzlich ganz neuen Lernstoff aneignen kann. Mhm. Das, was eben klassischerweise im Unterricht nur mit der Lehrkraft passiert, sehr stark in der Interaktion, das gelingt eben durch Sofatutor auch, weil wir auf der einen Seite halt die Erklärung haben, per Video, die ich mir nochmal anschauen kann, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Aber ich kann eben auch üben. Und wir wissen alle aus der Didaktik, aus der Wissenschaft, dass mit der Übung doch auch die Sachen sich festigen und man besser wird. Vielleicht ist das auch ein guter Moment, um einmal konkreter über die Studie zu sprechen, in der wir uns ja ganz verschiedene Sachen angeschaut haben. Ich kann ja mal so ein paar Sätze sagen für unsere Zuhörer und dann tauchen wir tiefer ein. Warum jetzt eigentlich eine Studie mit Professor Klaus Hurelmann und Sofatutor? Das Ganze entstand aus einer Beobachtung, die ich in den USA gemacht habe, in denen ich eben gesehen habe, dass dieses schon sich weiterentwickelte EdTech-System, also Education Technology, dass sich dieses Thema immer mehr professionalisiert und man merkt, dort, wo viel Geld ausgegeben wird, wird auch gefragt, ob das Ganze denn wirkt. Und die USA, die schätzungsweise 50 Mal mehr ausgeben für Lern-Apps und Lernsoftware im privaten und schulischen Bereich, da fragt man die Frage eben schon viel häufiger. Man sieht das auch in Asien, Südostasien, Ostasien, sogenannte Efficacy Studies, Wirkungsstudien. Und so entstand eben bei uns in der Organisation die Idee, das machen wir auch mal. So sind wir also zum FIPS gegangen, zum Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie, mit dem du regelmäßig zusammen in Partnerschaft arbeitest. Vielleicht auch nochmal großes Danke an die Kollegen vom FIPS, die in der Studie mit dir im Team gearbeitet haben und haben gesagt, wir erforschen einmal gemeinsam mit einem unabhängigen Dritten die Wirkung von Sofatutor in ganz unterschiedlichen Lernsituationen und Settings, sowohl was denn Schüler dabei erleben, was Lehrer dabei erleben, aber auch was Eltern erleben, wenn mit Sofatutor zu Hause gelernt wird. Und was wir hoffen ist, dass diese Studie auch in Deutschland, wo Bildungstechnologie nun immer wichtiger wird, den Stein ins Rollen bringt, dass sich mehr Anbieter wie wir auch dieser Idee unterwerfen, einmal Wirkung zu messen. Dass auch Politik und Verwaltung, die am Ende auch das Geld häufig in die Hand nehmen für solche Lösungen, sagen, wir möchten, dass es wissenschaftlich untersucht wird und hoffen hier eben auch deutschlandweit die Debatte rund um digitales Lernen auf ein neues Niveau zu heben. Weil nichts, was wir schlimmer finden, ist, wenn man immer an digitalem Lernen kritisiert und sagt, ja, bringt das wirklich was im Vergleich zum Buch? Ja? Natürlich will keiner digitalisieren des Digitalisierens wegen. Ja, sondern man möchte ja digitalisieren, um wirklich Dinge besser zu machen. Das ist so ein Stück weit der Hintergrund zur Studie. Und ich bin sehr dankbar, dass du als auch mein akademisches Idol aus dem Studium, auch ich bin mit deinen Texten im Soziologiestudium konfrontiert gewesen, Zeit hattest und Kapazitäten, mit uns zusammenzuarbeiten. Das gesagt, führe ich vielleicht noch einmal kurz durch die verschiedenen Möglichkeiten, in denen die Nutzung von Sofatutor auftreten kann und was wir dann am Ende eben untersucht haben. Also wie viele von unseren Hörern schon wissen, kann man Sofatutor nutzen in einem Selbstlern-Setting. Also Schüler, Schülerin lernt selbstständig am Nachmittag und bereitet sich auf den Unterricht vor, bereitet sich auf Klassenarbeiten vor, übt selbstständig, lernt nochmal etwas, wiederholt nochmal etwas. Und es gibt natürlich auch den Einsatz von Sofatutor im Klassenzimmer als Ergänzung zum Schulbuch, als Substitut zum Schulbuch, als Mittel der Wahl, um Lehre zu gestalten. Wenn ich Lehrkraft bin, dann kann ich also mit Sofatutor arbeiten. Ich kann Übungen mit Sofatutor organisieren, ich kann Lernstoff vermitteln, ich kann durch ein Cockpit für Lehrkräfte immer auch sehen, was hat welcher Schüler gemacht und somit eben auch die Binnendifferenzierung meiner Schüler auf dem Schirm haben und eben genau entscheiden, welches Content-Häppchen, welches einzelne Übungs- oder Videomodul sollte denn welcher Lehrer noch, welcher Schüler nochmal konsumieren, um gefördert zu werden. Und das vielleicht so vorweggestellt, damit Schüler auch ein mentales Bild von Sofatutor haben. Klaus, willst du vielleicht einmal ein Stück weit was zum Design sagen, das ihr dann gewählt habt? Also wenn so jemand wie wir kommt und sagt, liebes FIPS, liebes Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie, untersucht doch einmal, ob wir wirken. Wie seid ihr da vorgegangen?
Zunächst muss ich mal sagen, du hast völlig recht. In Deutschland ist es leider nicht üblich und auch nicht die Regel, dass eine neue Entwicklung im Bildungssystem oder auch ein neues Institut, was eingerichtet wird, eine neue pädagogische Maßnahme, dass die systematisch überprüft wird. Alle, die das tun, die was Neues machen, haben das Gefühl, es wurde dringend Zeit. Wir machen jetzt endlich das, was die ganze Zeit immer gefehlt hat. Und sind sich sicher, dass es was Superiöses ist, was sie da machen. Und vergessen dann dabei, dass man gerade, wenn man etwas Neues einführt, natürlich auch Fehler machen kann und noch nicht den richtigen Weg für die Umsetzung gefunden hat. Das ist in den USA tatsächlich eine etwas andere Tradition. Da weiß man, pragmatisch, wie die Amerikaner dann so denken, da weiß man, dass gerade wenn eine neue Weiche gestellt wird und neue Maßnahmen, neue Impulse, zum Beispiel im Bildungssystem, eingeschlagen werden, dass das eventuell in einem ersten Zugriff noch nicht alles ganz sitzt. Und deswegen hab ich während meines Studiums in den USA auch so gelernt, deswegen ist fast die Regel, dass 10% des Budgets für ein Produkt, für dessen systematische Überprüfung, Evaluation, für Rückschlaufen ausgegeben werden. Ein sehr hoher Betrag für deutsche Verhältnisse, wir kommen da auch nicht annähernd ran. Aber ja, es leuchtet ein, weil ich ja nur dadurch eine genaue Beobachtung lancieren kann, ob das, was ich da tue, auch die Effekte hat, die ich wünsche, ob es überhaupt Effekte hat, ob es die Effekte sind, die ich wünsche und wie stark sie sind. Und das habt ihr jetzt hier gemacht, nicht mit 10% eures Umsatzes oder auch 10% eurer jährlichen Einnahmen, aber ihr habt es gemacht. Und für deutsche Verhältnisse ist das ungewöhnlich. Und das rechne ich euch hoch an. Es hätte ja auch zu kritischen Ergebnissen führen können. Ich kann aber vorwegnehmen, dass die Ergebnisse richtig gut sind. Und deswegen haben wir als unabhängiges Forschungsinstitut dann von euch den Auftrag bekommen, bitte befragt unsere Kunden. Wir haben absichtlich gesagt, die Kunden, nicht eine breite Bevölkerung, könnte man auch nochmal überlegen für eine Untersuchung. Bitte befragt unsere Kunden, wie sie unser Produkt nutzen, wie sie unser Produkt einschätzen, ob die Erwartungen, die sie beim Kauf oder beim Erwerb des Produktes hatten, ob die in Erfüllung gegangen sind. Und fragt unsere Kunden, welche Effekte die Nutzung des Produktes gebracht hat. Daher kommt der Name Wirkungsstudium. Und das haben wir gemacht, indem wir sowohl die Kunden, Schülerinnen und Schüler angesprochen haben über eure Nutzerbank, als auch die Eltern, als auch die Lehrkräfte, die bei euch registriert sind, und mit den Produkten von SofaTutor arbeiten. Und so ist eine Studie zusammengekommen, die im Online-Modus insgesamt fast, was hatten wir, 3.000 Eltern, glaube ich, ne? Ja. Fast 2.000 Lehrkräfte und weit über 1.000 Schülerinnen und Schüler einbezieht, insgesamt 6.000 Personen. Die wurden gefragt nach ihren Erwartungen an das Produkt und den Erfüllungen dieser Erwartungen und nach ihrer Einschätzung der Wirksamkeit des Produktes. Das hat es in dieser Form meiner Kenntnis nach noch nicht gegeben. Alle anderen Anbieter haben das nicht gemacht. Ihr habt es von einem unabhängigen Forschungsinstitut machen lassen, also nicht nur eine interne Kundenbefragung, die ja auch Sinn macht, sondern sozusagen eine von extern kommende Kundenbefragung, die dadurch natürlich einen unabhängigeren Charakter hat. Also dadurch habt ihr den Goldmaßstab angelegt. Wir wollen unser Produkt unabhängig evaluieren lassen von einer Institution, die nichts mit, das gehört mit übrigens zu den Ausgangsideen der amerikanischen Evaluationsphilosophie. Die Evaluation muss immer gemacht werden von einer Institution, die nichts mit der Entwicklung des Produktes zu tun hat, weil sonst eine Befangenheit entstehen könnte.
Und man muss vielleicht noch sagen, das kannst du wahrscheinlich nicht über dich selbst sagen oder über das Institut, aber es ist auch das Institut in Deutschland für Bildungsforschung. Also das war mir auch persönlich sehr wichtig. Wenn wir es mit jemandem machen, dann nicht mit irgendeinem Institut oder mit irgendeiner Uni oder irgendeinem An-Institut einer Uni, sondern wenn dann mit dem FIPS, das es seit Jahrzehnten gibt, ja, dessen Literatur ich auch regelmäßig lese, wenn es um Bildung geht. Ihr seid ja sonst häufig damit mandatiert, staatliche Projekte zu evaluieren, ob das Digitalpakt ist und Startchancenprogramm und andere Sachen. Ja. Also wirklich jemand, der weiß, worum es geht, wenn es um Bildungsforschung geht und einen sehr hohen Ruf genießt.
Ja, das kann ich bestätigen. Dieter Dumm, der Gründer und Leiter, hat sehr darauf geachtet, dass ein hoher Qualitätsstandard entwickelt wurde. Und es ist inzwischen ein Team von etwa 15 wissenschaftlich ausgezeichnet ausgebildeten Fachleuten, die diese Studien machen. Hier war der Michael Cordes, der Projektleiter, ein ganz, ganz erfahrener und sehr, sehr umsichtiger und kluger Forscher, der von Anfang an auch die Weichen gestellt hat und Methode, Design ganz stark mit beeinflusst hat. Und da hatte ich als wissenschaftlicher Begleiter und Berater, der ich dann hier war, hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass das sich auf sehr sicherem Terrain bewegt. Ja. Es sind also diese Informationen per einem systematisch ausgearbeiteten Fragebogen erhoben worden. Das Institut Trimion hat uns dabei unterstützt, die Zugänge zu wählen. Die hatten einige Jahre zuvor ja auch schon einmal eine etwas interne angelegte Kundenbefragung gemacht, sodass die schon Erfahrungen auch hatten. So haben wir also eine systematische Fragebogenbefragung durchgeführt und haben unabhängig von diesen drei Nutzergruppen dann die Informationen über diese Punkte, die ich nannte, Erwartungen, Erfüllung der Erwartungen, eingeschätzte Zufriedenheit und dann auch eingeschätzte Wirkung des, der verschiedenen Produkte.
Vielleicht tauchen wir da einfach mal ein und schauen uns einige Erkenntnisse aus der Studie an. Die wahrscheinlich erste Frage, die jeder stellen wird, ist, hilft es denn, die Noten zu verbessern? Ja, und da waren wir sehr stolz, als wir eben in eurer Studie gesehen haben, dass 9 von 10 SchülerInnen sagen, mir hilft es, die Noten zu verbessern. Ne? Als selbststudierter Sozialwissenschaftler weiß ich, okay, ja, das sind ja auch Menschen, die mit Sofatutor arbeiten, die wir da befragt haben. Insofern mag es da eine kleine Verzerrung geben, aber ja, es sind nun mal die, die uns nutzen und von denen sagen eben 9 von 10, ich kann bestätigen, die Noten haben sich verbessert.
Ja, das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir haben ja schon darüber gesprochen, welche ungeheure Bedeutung heute gute Noten haben. Mhm. Sehr starker Druck der Eltern, sehr hohe Aspirationen der Eltern, das Kind soll das Abitur machen. Also die Noten sind der absolute Maßstab für Schülerinnen und Schüler. Die müssen sie ihren Eltern gegenüber verantworten. Und deswegen ist das ein gar nicht zu überschätzendes positives Ergebnis, dass so viele Schülerinnen und Schüler sagen, dass hilft mir, meine Noten zu verbessern, das ist bemerkenswert. Das heißt auch, dass sie direkt das Gefühl haben, sie werden unterstützt in den unmittelbaren Arbeitsprozessen und da steckt ja eine Selbstwirksamkeit drin. Sie haben das Gefühl, durch die Nutzung des Produktes Sofatutor konnte ich mich so verhalten, dass sich meine Noten verbessert haben. Mhm. Das ist ein ausgezeichnetes Ergebnis. So hohe Werte kennen wir nicht von den traditionellen Nachhilfeinstitutionen, aber man kann es auch nicht 1:1 vergleichen, weil etwas andere Ausgangssituationen gegeben sind. Aber da könnte er sehr stolz drauf sein. Das ist ein bemerkenswertes Ergebnis. Es ist ja auch spannend, dass die Lehrkräfte den Eindruck haben, es sei nicht direkt auf die Noten der Schülerinnen und Schüler ein positiver Effekt zu vermerken. Das ist natürlich pikant, ist ja auch klar, dass eine Lehrkraft die Lernvideos und andere Materialien von Sofatutor einsetzt, das durch die eigene Persönlichkeit und den eigenen Arbeitsstil geprägt sieht. Die Lehrkräfte sagen ja alle, es hat mir sehr geholfen, meinen Unterricht anzureichern. Die Vorbereitung und die Nachbereitung ist mir leichter gefallen. Eine Lehrkraft wird nicht von sich aus sagen können, der Lernerfolg des Schülers hängt direkt von dem Produkt ab. Insofern ist das Ergebnis nicht überraschend, aber es ist auch pikant, dass die Schülerinnen und Schüler selbst sagen, dieses Material, was ich selbst administriere und wo ich selbst mit mir arbeite, das hat bei mir die Leistungen verbessert und die Noten aufgewertet. Wenn eine große Mehrzahl der Lehrkräfte sagt, einen direkten Effekt auf die Noten kann ich bei der Nutzung der verschiedenen Videos im Unterricht nicht feststellen.
Die sagen dann halt, die Lehrkräfte, 9 von 10 sagen ja dann, es ist sehr hilfreich, es ist hilfreich bei der Binnendifferenzierung, bei der individuellen Förderung. Ne? Und ich leite es auch so mir immer so her, wie du es jetzt sagst, die Lehrkraft hat dann ja in dem Moment, in dem sie gefragt wurde, schaut sie ja auf ein Szenario, wo sie die bestimmten Inhalte rausgesucht hat für die Schüler und sieht das natürlich als zentrale Leistung, den Inhalt als Findehilfe, als menschliche Findehilfe, die Lehrkraft als menschliche Findehilfe für die richtigen Inhalte. Schafft ja auch Wert in dem Moment, ja, in dem sie zuweist. Und,
so ist es.
Und also rechnet sich das entsprechend auch hoch
an. Ganz genau. Ja. Und ich finde das Ergebnis deswegen auch, ich habe gesagt, es ist pikant, weil der Unterschied zu der Einschätzung der Schüler das, aber es ist auch, genau wie du das darstellst, es ist auch nachvollziehbar, weil eine Lehrkraft natürlich das Gefühl hat, ich steuere ja und koordiniere den Unterricht. Und ich hole mir jetzt ein Hilfsmittel dazu, und das wäre ein Lernvideo oder das wären andere Materialien aus dem Repertoire von Sofatutor. Und dadurch verbessert sich meine Arbeit. Es wäre sogar riskant, wenn das Ergebnis lautete, ich habe Sofatutor eingesetzt und die Noten meiner Schüler sind besser geworden. Denn dann würde die Steuerungskraft und die pädagogische Impulssetzung durch die Lehrkraft ja nicht mehr im Zentrum stehen. Ja. Insofern können wir uns freuen über das Ergebnis. Ja. Und es ist auch nicht überraschend, dass Lehrkräfte ein völlig anderes Gefühl davon haben, welche Bedeutung haben solche unterstützenden Tools als die Schülerinnen und Schüler. Bei den Schülerinnen und Schülern ist es eine unmittelbare Verstärkung ihres Selbstwertgefühls. Ich mache selbst etwas und durch meine eigene Tätigkeit werde ich besser. Und daran kann man auch arbeiten. Das find ich ein ganz zentrales Ergebnis. Bei der Lehrkraft ist der Effekt da, dass sie ihren Unterricht besser vorbereiten und nachbereiten kann und im Unterricht mehr Spannung und mehr Abwechslung hat. Aber die Koordination und die Steuerung des Unterrichtsablaufes weiter in ihrer eigenen Hand hat. Also insofern gehen wir von zwei letztlich auch unterschiedlichen Einbettungen der Produkte von SofaTutor in diese beiden Rollen des Lehrenden und des Lernenden aus. Die können gar nicht identisch sein.
Wir sehen das auch an anderer Stelle, wo wir die Lehrkräfte befragen. Hilft es, Zeit zu sparen in der Vorbereitung? Und 97% sagen SofaTutor,
ganz hilft
mir, Zeit zu sparen.
Da sieht man es.
Hier sieht man also ganz klar die Arbeitsentlastung, die Sinnhaftigkeit. Wenn wir wieder eine Studie machen, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, wir untersuchen beide Szenarien nochmal ganz dezidiert. Also Schüler in der Rolle des angeleiteten Lerners, vom Lehrer angeleitet, und Schüler in der Rolle des komplett autonomen Lerners, weil beides findet statt. Und wir haben ja so manchmal so Vermischungseffekte in der Studie. Du hast jetzt ja schon zweimal angesprochen, dieses selbstgesteuerte, selbstwirksame Element von SofaTutor, selbstgesteuertes Lernen. Ja. Das fand ich auch in der Studie nochmal sehr beeindruckend, dass wir sehen, wie häufig wird es denn eigentlich von Schülern selbstständig genutzt, wenn man es einfach nur ihnen gibt. Ja, wenn die Eltern einfach sagen, ich kaufe das jetzt, dann sehen wir, 85% der Schüler nutzen es einmal in der Woche. Aber es gibt einen großen Teil, der nutzt es sogar zweimal in der Woche. Das sind 2/3 aller Schüler.
Ja, da haben wir ja auch diesen spannenden, auf den ersten Blick Widerspruch in den Ergebnissen erkannt. Die Schülerinnen und Schüler sagen, ich nutze es sehr häufig. Die Eltern haben den Eindruck, die nutzen das gar nicht so häufig. Das bedeutet auch, dass wir hier zwei unterschiedliche Sichten haben. Die Eltern, ja, am Ende nur daran interessiert, wie sehen die Noten meines Kindes aus, ist mir ganz egal, wie das zustande kommt. Während die Schüler merken, hier habe ich ein Tool in der Hand, was ich selbst beeinflussen und steuern kann. Und ich nutze es auch, ohne dass meine Eltern das wissen und ohne dass meine Eltern mir über die Schulter schauen. Auch ein sehr, sehr spannendes, eine sehr, sehr spannende kleine Nuance, die hier drin ist.
Und dann eben 76% dieser Schüler, die sagen, ich nutze es freiwillig.
Ja. Ja.
Also das ist vielleicht auch mal der große Unterschied zur Nachhilfe, wo wir machen ja keine Nachhilfe. Nachhilfeschulen gibt es deutschlandweit, große Institute und auch kleine Lokale. Wer dahin geht, geht dahin, weil die Eltern das wollen. Würde ich sagen, zu 99,9% gehen Kinder dahin, weil die Eltern das wollen. Und hier sehen wir jetzt eben 76% der Schüler sagen, ich nutze es freiwillig, ohne dass meine Eltern mir sagen, ich soll. Ne? Also auch wenn ich mich so mit unseren Peers im Markt vergleiche, also anderen ähnlichen Angeboten, Sprachlernplattformen für Erwachsene oder Fitness-Apps oder was auch immer, ja, dann sehe ich eben schon dieses so mehrmals pro Woche, 2/3 aller Nutzer sind zweimal in der Woche aktiv, über 80% einmal in der Woche aktiv. Das macht uns auch sehr stolz, muss ich echt sagen. Was ich spannend finde, ist, dass man das auch im Spaß am Lernen sehen kann, wir können Schüler fragen, wir können Lehrer fragen, wir können Eltern fragen. Diese Frage haben wir in der Studie mehrfach gesehen. Aber wenn man jetzt nur mal Schüler fragt, dann sagen 3/4 aller Schüler, ich habe schlichtweg mehr Spaß.
Das ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt. Da hängen die meisten Schulen, die meisten Lehrkräfte mit ihrem Unterricht heute ja fest, dass sie merken, ich erreiche den Schülern nicht im Kern dessen, was seine Eigenmotivation ausmacht. Und deswegen bleiben auch die Leistungen schlecht und bleiben auch die Impulse schlecht. Wenn jetzt tatsächlich durch die Selbstnutzung, bei der ich ja dann auch noch auswählen kann und besser aussuchen kann, wie ich gerade vorgehe und was mir am besten gefällt, auch noch ein Spaßfaktor kommt. Und der ist natürlich auch durch die Art und Weise der Produkte, durch Lernvideos, durch spielerische Komponenten, durch diese Edutainment-Seite, die da drin steckt. Wenn dann auch noch Freude und Spaß aufkommt, dann ist das natürlich eine völlig andere Welt. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch euch dann eindeutig von Nachhilfe absetzt und unterscheidet. Ich vermute mal, das wäre mal eine spannende nachfolgende Untersuchung, ich vermute mal, dass ihr schon schrittweise ein bisschen in den Nachhilfemarkt auch mit reingegangen seid, ohne es zu merken, dass also viele Eltern, die einen Nachhilfekurs bei einer der großen Ketten für ihre Kinder gebucht hätten, jetzt erstmal hier bei euch waren und dann merken, bei euch zugegriffen haben und dann merken, dass die Effekte bereits da sind, die sie sich gewünscht haben. Sodass wir vielleicht diesen engen Begriff Nachhilfe, der passt ja heute auch für die meisten der Anbieter gar nicht mehr ganz genau, dass wir den sowieso verlassen müssen. Das ist Zusatzunterricht am Nachmittag, also Zusatzunterricht zum schulischen koordinierten Unterricht. Und insofern ganz ähnliche Zielgruppe, wie ihr sie habt. Und wie gesagt, ich denke mal, diese Grenze zwischen Selbstlernen und Nachhilfe, die habt ihr mit euren Angeboten bereits überschritten und seid in den sogenannten Nachhilfebereich mit seinem problematischen Image, weil das meist gegen die Schule und meist unabhängig von der Schule, meist ohne Wissen von Lehrkräften ja erfolgt. Der Nachhilfeunterricht ist ja eine ganz komische Konstellation. Das habt ihr durch euer freudemachendes Produkt, glaube ich, schon überwunden.
Spätestens seitdem wir den Chat haben mit echten Menschen, ne, der also den Schülern am Nachmittag, wenn sie auf sich allein gestellt sind, zur Verfügung steht, wo Schüler einfach ein Foto mit ihrem Handy vom Matheproblem machen und dann eben durchgecoacht werden durch die Hausaufgabe von einem unserer Lehrkräfte im Chat. Da hast du eben genau diese Komponente. Plötzlich wird es live, plötzlich wird es dialogisch, plötzlich wird es interaktiv. Was mich eben sehr stolz gemacht hat beim Thema Spaß war, das war eben auch, wenn man ein Produkt baut, so wie wir es in den letzten 15 Jahren gebaut haben, immer wieder Thema, wie viel investieren wir in den Spaß? Bauen wir dieses Spiel, in dem man Münzen sammeln kann und diese Münzen kann man wiederum einlösen und für virtuelle Güter oder andere Spiele ausgeben? Bauen wir den extra Witz ins Lernvideo, der ja auch wieder eine Extraschleife in der Redaktion braucht, damit es da Slapstick, Wortwitz, Bildwitz gibt? Ja? Bauen wir das rein in unseren Standard, damit der Spaß dort entsteht auf vielfältige Ebene und dann eben zu sehen, das wird auch so gewertschätzt und das kommt so an nach über 100.000 kleinen Inhaltsschnipseln, Videos, Spiele und Ähnlichem, das wir gemacht haben. Das motiviert das Team sehr, ja? Dass der Spaß hier eben eine große Rolle spielt.
Ja, kann ich nur reinrufen. Also das ist wirklich eine Leistung. Lernen, was das Spaß macht, das ist enorm. Das kriegt so schnell. Also das ist die hohe Kunst einer Lehrkraft, ne? Einen Unterricht so zu gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler Spaß haben, also Freude haben und auch mal lachen. Lachen und Spaß haben bedeutet ja auch, ich gehe in Distanz zu mir selbst. Ich schaue mir selbst über die Schulter. Das hat ja was mit Humor auch zu tun. Und das ist natürlich das Oberhaus der pädagogischen Arbeit. Deswegen kann ich nur zustimmen, ihr könnt darauf sehr stolz sein, dass diese Spaßkomponente derartig gut abschneidet bei euren Produkten. Das ist schon was.
Dann gibt es auch in der Studie eben, taucht das Thema Motivation auf. Ja. Sagen 3 von 4 Schülern, sagen, ich fühle mich motivierter zu lernen mit Sofatutor. Und für mich schließt sich da dann irgendwie so ein magisches Dreieck. Das selbstgesteuerte Lernen, der Spaß und die Motivation, überhaupt zu lernen. Die Haltung zum Fach, die Haltung zum Lernen, das Mindset, würde man jetzt auf Englisch sagen, ja. Wo also auch Schüler sagen, okay, ich fühle mich jetzt motivierter als zuvor, wenn ich mit der Lernplattform lernen darf. Ja. Ich weiß nicht, wie gut das wissenschaftlich untersucht ist, so dieses Dreieck aus Autonomie und Selbstgesteuertem, aus dem Spaß und der Motivation, aber für mich schließt sich hier irgendwie immer so dieser Kreis.
Ja, ja. Nun, wir wollen den Mund nicht zu voll nehmen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Charakter der Angebote von Sofatutor den Teil der Motivation anspricht, der entscheidende ist, die sogenannte intrinsische Motivation. Das heißt, von mir gesteuerte, von mir gewollte Verhaltensweisen. Ich habe den inneren Antrieb, dass ich das erreichen will. Und nicht die von außen kommende, die extrinsische Motivation. Meine Eltern wollen, dass ich da gute Noten habe. Oder mein Lehrer, meine Lehrerin hat gesagt, ich muss das machen. Ist auch ein Anstoß für eine Motivation, aber die trägt nicht so weit. Und wenn das, wenn wir es jetzt mal übertrieben darstellen, wenn das tatsächlich eine besondere Wirkung von digitalen, auf die persönliche Situation zugeschnittenen Tools, Angeboten, Apps ist, dass die intrinsische Motivation gestärkt wird, dann hätten wir natürlich eine Goldader an Bord. Ne? Also diesen Punkt müssen wir unbedingt im Auge behalten. Der wäre gerade in der heutigen Zeit, wir haben vorhin ja gesprochen über die Schwierigkeit, heute ein junger Mann, eine junge Frau zu sein, dass die Jugendphase zu durchleben, die kann ich nur durchleben, wenn ich selbst weiß, wer ich bin und wenn ich mich selbst steuern kann. Und wenn ich eine hohe Disziplin habe, mit mir und an mir zu arbeiten. Und wenn man das tatsächlich erreichen kann mit einem digitalen Angebot und einem persönlich zugeschnittenen Angebot dieser Art, dann wäre das pädagogische Oberhaus. Ich weiß nicht, ob wir da schon sind, aber dieser kleine Schritt in diese Richtung scheint meinem Gefühl nach in der Studie, als Ergebnis in der Studie zu stecken.
Intern sagen wir das oft von uns, ja, dass wir sagen, wir haben diese Primäreffekte, akademische Leistung gestärkt, Sekundäreffekt, ja, wir sagen dann Life Skill, ja, die Fähigkeit, sich Dinge selbst beizubringen und das auch noch motiviert zu tun, was auch meine ganz eigene Biografie ist. Oft im Unterricht Quatsch gemacht, nicht aufgepasst. Die Klassenarbeit war aber mit Termin angesagt und dann ab 2 Tage vor Klassenarbeit den kompletten Stoff nochmal selbst erarbeitet. Ja. Lernposter gemalt, Karteikarten gemalt, ja. Mindmaps gemalt, ja, all diese Methoden, die ich mir zum Teil einfach selbst beigebracht habe, ganz, ganz intuitiv, ja, aus mir selbst heraus den Stoff angeeignet, weil ich eben dann doch den Ehrgeiz hatte, gut drin zu sein, ja. Das ist persönlichkeitsverändernd, wenn ich in diesem Setting lerne zu lernen und mich selbst zu steuern.
Das würde, wenn man das mal so aufnehmen, würde auch eine mögliche Bereicherung sein, wenn ihr erfahren könntet durch den Kontakt, durch den direkten Kontakt zu euren Schülerinnen und Schülern als Kunden, dass da demnächst eine Klassenarbeit ansteht und ihr gezielt daraufhin auch vorbereiten könntet. Das wäre, glaube ich, noch eine interessante Erweiterung des Programms.
Ja, eine oft diskutierte Funktionalitätserweiterung, der Klassenarbeitskalender. Ja, sollte Sofatutor eine Kalenderfunktion haben, in der ich eintragen kann, welche Klassenarbeiten anstehen, vielleicht sogar auch die Noten rückwirkend eintragen, damit die Plattform weiß und reagieren kann. Und in Zeiten von KI wird sie auch immer besser zu prognostizieren, was noch gelernt werden muss und Muster zu erkennen aus der historischen Nutzung des einzelnen Lerners. Ja, absolut. Ja. Jetzt können wir noch auf einen weiteren Punkt. Wir können noch auf einen weiteren Punkt kommen, den wir auch festgestellt haben, der eigentlich gar nicht Erkenntnisinteresse war. Es geht um die Verbesserung der Deutschkenntnisse mit der Lernplattform Sofatutor. Als ich die Studienergebnisse zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, kann mich gar nicht erinnern, dass wir diese Frage aufgenommen haben. Aber dein Team hat gesagt, okay, wir stellen einmal die Frage: Hilft dir Sofatutor besser Deutsch zu lernen? Verbessert es deine Deutschkenntnisse? Und 9 von 10 Schülern sagen, ja, hilft mir besser, Deutsch zu lernen. Ne? Das fand ich vor dem Hintergrund von sehr heterogener Schülerschaft, die in manchem Landstrich Deutschlands zu 80% nicht Muttersprache Deutsch hat, auch nochmal sehr, sehr augenöffnend.
Ja, doch, und dann kann man erkennen, dass diese individualisierten Zugänge, die mit digitalen Programmen, digitalen Angeboten möglich sind, ihren eigenen Weg finden, ne? Und von den Nutzern am ehesten dann aufgegriffen werden, die spüren, dass sie davon einen Vorteil haben. Und dass ihr das gar nicht, so gewissermaßen gar nicht in der Planung hattet, dass ihr in dem Bereich eine große Leistung bringt. Das ist nun ein schönes Ergebnis einer Evaluation. Da haben wir mal ein Beispiel, warum sich eine Evaluation lohnt und man von außen mal auf seine Arbeitsweise schauen lässt. Man entdeckt dann auch Wirkungen, mit denen man gar nicht gerechnet hätte, weil man sie gar nicht in die eigene Planung einbezogen hat. Und hier wahrscheinlich, würde ich auch schätzen, sind es zu einem großen Teil Kinder und Jugendliche, die euer Angebot nutzen, die aus Familien mit einer Einwanderungsgeschichte kommen, wo zu Hause vielleicht nicht regelmäßig Deutsch gesprochen wird. Aber das werden nicht nur die sein, das werden auch alle anderen sein, die Spaß daran haben, dass sie merken, ich kann durch die Nutzung von spielerischen Angeboten, ich kann auch meine sprachliche Kompetenz verbessern. Natürlich spüren das die Schülerinnen und Schüler, dass das im Alltag und in dieser Gesellschaft von einer großen Bedeutung ist. Und insofern habt ihr diesen Punkt dann auch getroffen?
Ich erinnere mich gerade an eine Schülervergleichsstudie aus dem letzten Jahr, die hat untersucht, wie die Englischlernergebnisse der Schülerschaft in Deutschland sich in den letzten Jahren verändert haben. Und entgegen den Mathe- und Deutschfähigkeiten sind die Schüler in Deutschland besser geworden im Englisch. Ja? Mhm. Man schreibt das eben nicht dem besseren Englischunterricht zu, sondern dem Nutzen von Social Media. Ja. Dass ich also über die Nutzung der Plattform TikTok und Instagram, weil ich eben vielen Menschen auf Englisch folge, mit englischer Sprache folge, plötzlich eine Schülerschaft habe, die spricht besser Englisch als jemals in der Geschichte der BRD zuvor. Ich erlebe das selbst auch im Fitnessstudio, im Umkleideraum. Da hört man ja auch Gespräche aus allen Milieus und allen Altersgruppen und ich sehe 14-Jährige, die sprechen einen Mix aus Deutsch und Englisch und ich habe das Gefühl, die waren noch nicht im Austauschjahr und kommen vielleicht auch aus einer sozialen Schicht, die nicht Austauschjahr macht, ja? Und bin total beeindruckt, was da passiert. Ja? Also der Konsum von diesen Videos, die ich auch mal zurückspulen kann, die ich nochmal schauen kann, die vielleicht auch einen Untertitel haben, zeigt eben, Spracherwerb passiert da als ja, wieder ein sekundäres Lernziel, ja? was wir erfüllen.
Ja.
Stichwort Chancengleichheit und was wir mit der von dir und deinem Team angefertigten Studie über den Effekt von Sofatutor auf Chancengleichheit vielleicht lernen können. Wir haben ja schon gelernt, wir haben schon darüber gesprochen, dass Chancengleichheit in Deutschland ein Thema ist, dass wir in Deutschland nicht unbedingt im internationalen Vergleich gut abschneiden, wenn es um Chancengleichheit geht, um Gerechtigkeit in der Bildung. Was lässt sich denn auf Basis der Studienergebnisse zum Effekt von Sofatutor auf das Thema sagen?
Na, wir haben ziemlich durchgehend bei allen drei befragten Gruppen, bei den Lehrkräften, bei den Eltern, bei den Schülerinnen und Schülern, Erkenntnisse, also nach der Einschätzung dieser drei Gruppen, dass sie glauben, die ungleichen Bildungschancen würden durch die Nutzung von Lernvideos und anderen digitalen Produkten verbessert werden. Und das leuchtet ja auch ein, weil die Individualisierung viel größer ist als bei traditionellen Lehrmaterialien. Ich kann die Angebote ja viel stärker auf meine ganz persönliche Situation zuschneiden. Wenn ich also merke, ich habe Sprachdefizite, kann ich es entsprechend steuern. Wenn ich merke, ich habe in einem anderen Gebiet Schwächen, beim Zusammenhang von Sachverhalten, kann ich die genau ansteuern. Ich habe also jeweils die Chance, auf meinen individuellen Stand zu gehen und von meinem individuellen Stand aus meine Position zu verbessern. Wenn das auch nur annähernd gelingt, dann ist das klar, dass dadurch auch Defizite ausgeglichen werden können, die ich in einer Schulklasse als Lehrkraft sonst gar nicht steuern kann. Für die Lehrkräfte ganz besonders deutlich. Ne? Sie können im Moment im traditionellen Unterricht nur, ich sage mal so, ungefähr 40% der Schülerinnen und Schüler im mittleren Leistungsrange mit Normallernmustern ansprechen. Die anderen jeweils 30, die besonders gut sind, 30, die besonders schwach sind, das geht nicht in einem normalen Klassenunterricht. Das ist völlig anders, wenn das individualisierte Angebotsstrukturen sind. Und wenn eine Lehrkraft jetzt also in der Lage ist, ein Angebot zu machen, was die 40% Standardlerner anspricht, aber auch die anderen mit extrem schwächeren, extrem besseren Ausgangssituationen, dann verbessert das selbstverständlich die Ausgangssituation erheblich, sodass die Ergebnisse auf Seiten der Lehrerinnen und Lehrer nicht so überraschend sind. Auf Seiten der Schüler, der Eltern finde ich das bemerkenswert, dass da immer wieder auch bei den Befragungen der Akzent kommt, dass sie merken, nicht nur sie, sondern auch andere Schülerinnen und Schüler profitieren von von der Nutzung der Angebote.
Das heißt, ich kann die starken Schüler mehr fordern und ich kann die schwächeren fördern, sicherstellen, dass sie die Basis gelernt haben in diesem Unterricht, den ich gebe, damit sie anschlussfähig sind an das nächste Jahr?
Ja, für die Lehrkraft ist das wirklich ein Segen. Das wird höchste Zeit, dass im Unterrichtsalltag solche Tools eingesetzt werden. Ich denke auch, es wird sich in den nächsten Jahren sehr stark verbreitern. Da habt ihr eigentlich eine Chance, dass da bald mal so ein Dammbruch passiert. Denn das ist ja so offensichtlich, ne? Ja. Dass eine Lehrkraft mit normalen menschlichen Fähigkeiten kann ja gar nicht in der Lage sein, die ganze Bandbreite von Leistungsfähigkeit in einer Klasse zu erfassen. Die Bandbreite ist auch stärker geworden. Die Unterschiede zwischen den sehr starken und den sehr schwachen sind größer geworden in den letzten Jahren. Wir haben eine sehr, sehr große Diversität. Und deswegen brauchen Lehrkräfte geradezu solche Angebote. Und ich denke mal, wenn das gelingt, dass in den Schulen intensiver die Angebote von Sofatutor eingesetzt werden, dann könnten wir sogar auf mittlere Sicht unsere wirklich auffällige Schwäche im Bereich von Bildungsgerechtigkeit ausgleichen. Die Hoffnung darf man aus den Ergebnissen ableiten.
Wir haben ja, wenn es um Heterogenität geht, vor allem auch an den Grundschulen, ja noch einen weiteren Aspekt, nämlich dass Schüler sehr unterschiedlich gut Deutsch sprechen.
Ja.
Die haben vielleicht einen Flüchtlingshintergrund, Migrationshintergrund, waren vielleicht gar nicht in der Kita, um gut Deutsch zu lernen und sind zu Hause eben konfrontiert mit Eltern, die kein Deutsch sprechen, sondern ihre Landessprache zu Hause sprechen. Jetzt hat die Studie auch gezeigt, dass es positive Effekte auf das Deutschlernen gibt. Willst du dazu
etwas ausführen? Das ist natürlich jetzt etwas, was gewissermaßen auf der Eigenaktivitätsebene einen ähnlichen Effekt hat. Wenn ich merke, ich kriege ein Angebot als Junge, als Mädchen, zu Hause wird türkisch oder arabisch gesprochen und ich kriege ein Angebot in der Geschäftssprache meiner Schule, mich zu trainieren, dann ist das natürlich toll. Das erreicht ja dann auch die Selbstachtungsschwelle der Schülerinnen und Schüler. Und sie merken, ich kann aus eigener Kraft hier aktiv werden und aus eigener Kraft meine Basisfähigkeit im schulischen Kontext, im schulischen Rahmen, mich kompetent zu verhalten, zu verbessern. Das ist schon ein enormer Gewinn.
Ich kann mich noch an meine Zeit als Austauschschüler in den USA erinnern. Erster Monat, ich dachte von mir, ich habe solide Englischkenntnisse, so 9. Klasse, 10. Klasse, Gymnasialstufe und sitze plötzlich im Physikunterricht. Und ich verstehe kein einziges Wort von diesen Fachvokabeln. Density, die Dichte. Ich war nur noch am Nachschlagen von Begriffen, wenn ich überhaupt wusste, wie man sie schreiben muss. Ja. Und bin völlig niedergeschlagen, jeden Tag nach Hause gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich verstehe gar nichts. Ja. Und so versetze ich mich oft in die Situation von Schülern in Deutschland, die also in der Konversation okay Deutsch sprechen, aber sobald wir anfangen, über grammatikalisches Vokabular zu sprechen oder in die Mathematik abtauchen oder in die Naturwissenschaften, tauchen Vokabeln auf, die wurden nie zuvor in einem Pausenhof-Smalltalk in irgendeiner Weise verwendet, sondern du lernst die alle komplett neu. Was anders ist, wenn du Muttersprachler bist, weil als Muttersprachler tauchen die irgendwie schon mal auf in deiner Kita-Zeit und in den ersten Grundschuljahren, bevor sie dann im Fach definiert werden und einen konkreteren Bezug bekommen.
Was machen wir mit diesem schönen Nebeneffekt, dass die Nutzung von Sofatutor tatsächlich eine interessante anregende Komponente für das Sprachenlernen hat. Im Grunde ist das eine Chance für euch auch zu überlegen, wie ihr diese Leistung, die da mit im Angebot steckt, wie ihr die weiter ausbauen könnt. Man müsste jetzt noch mal im Detail nachschauen, wer hat diese Antwort gegeben, welchen Hintergrund haben die Schülerinnen und Schüler oder vielleicht auch ihre Eltern. Und kann man da gezielt nachfassen und vielleicht noch das Angebot weiter ausbauen. Ne? Ja. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Nebeneffekt solcher Evaluationen. Mhm. Nicht nur zu sehen, wo sind Schwachpunkte, sondern auch zu sehen, wo sind Stärkepunkte.
Absolut, ja. Also aus der Studie heraus, das Fach DATS, Deutsch als Zweitsprache entwickeln, ist schon in der Umsetzung. Auch die Überlegung, sollten wir Untertitel haben, sodass ich zwischen Landessprache und Deutsch zumindest in den Untertiteln switchen kann. Das sind so Themen, die sind da auf einer langen Liste von Projekten, die aus der Studie entstanden sind, von weiteren Ideen, die wir jetzt evaluieren, wo wir genauer schauen müssen, gibt es da Nachfrage auf der Plattform.
Ja, ja, Untertitel finde ich eine sehr schöne Sache. Ja, da gibt es ja immer wieder die Beobachtung, dass Filme, die in der Originalsprache gezeigt werden, mit Untertiteln tatsächlich trainieren die Sprachkompetenz. Ne? Ja. Und deswegen glaube ich, das leuchtet mir sehr ein. Das wäre ein denkbarer Schritt, um diesen Bereich da weiter auszubauen.
Stichwort Digitalisierung. Wir leben ja in Zeiten, in denen es hoffentlich einen Digitalpakt 2 geben soll. Die Bundesregierung gibt also wieder Geld in die Länder, hoffentlich dieses Mal auch für so Lerninhalte wie Sofatutor, während der Digitalpakt 1 ja vor allem für die Hardwareausstattung der Schulen war. Wir leben aber auch in Zeiten, in denen wird das Handyverbot an Schulen und auf Pausenhöfen diskutiert und ein Land wie Australien reguliert die Nutzung von Social Media. Wenn wir jetzt die Lehrer, die befragt wurden, in der Studie betrachten, ja, dann sagen dort ja 97% sagen, Sofatutor hilft mir bei der Digitalisierung meines Unterrichts. Und man sieht auch, dass 93% der Lehrer sagen, ich würde das weiterempfehlen, Sofatutor. Also für die, die sich aufmachen zu digitalisieren, scheint es eine Möglichkeit zu sein. Aber wir sind ja irgendwo in einer Transformation oder in einem auf einem Weg, wo Analoges und Digitales beides existiert. Wie ist deine Vision von Schule in den nächsten Jahren und welchen Stellenwert wird dort das Analoge und das Digitale haben?
Ja, in Deutschland sind wir ja sehr zögerlich meist mit der Einführung von völlig neuen Strukturen und völlig neuen Verfahrensweisen. Das gilt auch fürs Digitale. Wäre die Corona-Pandemie nicht gewesen, die von heute auf morgen alle Schulen gezwungen hat, irgendwie in Richtung digitales Unterrichten zu gehen, wären wir lange nicht so vorangekommen, wie das jetzt der Fall ist. Vorangekommen, was heißt das? Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck. Digitalisierung hat den einen Vorteil, das zeigt unsere Wirksamkeitsstudie ja nun sehr deutlich, dass die Chance besteht, Schülerinnen und Schüler individuell bei ihrem jeweils erreichten Lernstand inhaltlich, aber auch motivational zu erreichen. Also der Riesenvorteil, diese Individualisierung, das Zuschneiden auf persönliche Ausgangsbedingungen, das kann wir haben darüber gesprochen, das kann der Normalunterricht überhaupt nicht schaffen. Eine Lehrkraft kann das nicht. Die kann nicht 25 verschiedene Lernprofile die gezielt ansprechen. Das kann aber das Digitale. Und insofern ist es kein Selbstzweck, aber eine Chance, Schwächen, die gerade das deutsche Bildungssystem hat, auszugleichen, nämlich diese Schwäche, dass Schülerinnen und Schüler in einem normalen Klassenverband nicht so homogen sind, wie wir unterstellen in unseren Annahmen, sondern sehr heterogene Ausgangssituationen haben. Und zweitens, Schülerinnen und Schüler zu fördern, die von Hause aus benachteiligt sind. Hier eine gute Mischung herzustellen, also die Rolle der Lehrkraft nicht auszuhebeln, sondern den persönlichen Faktor. Weltweit wissen wir ja, durch die sogenannten Hattie-Studien, wie bedeutsam die Persönlichkeit der Lehrkraft ist, die weiter gültig im Rennen zu lassen, die Lehrkraft mit ihrer persönlichen Note auszustatten, ihrem eigenen Stil, sie darin auch zu bestätigen, dass sie einen eigenen Stil hat, aber parallel dazu sich endlich die nötige Entlastung zu holen bei der Organisation des Unterrichts, bei der Ansprache der Verschiedenheit der verschiedenen Schülerinnen und Schüler. Diese Mischung macht es. Und die hinzukriegen, ja, das wird noch ein bisschen dauern. Wir haben Länder gehabt wie Dänemark, die haben von heute auf morgen nach der Corona-Pandemie nur noch auf digital umgeschaltet, drehen jetzt wieder zurück, weil sie merken, dass das eine äußerst riskante Strategie war und vieles verloren geht. Dann kommen wir zu den Vorteilen der nicht digitalen, also der analogen Arbeitsweise. Sie hat den menschlichen Faktor. Sie hat die persönliche Autorität eines älteren Menschen, Angehöriger einer anderen Generation, gegenüber einem jüngeren, Erfahrungsvorsprung, Erfahrungswerte und ist einfach insofern eine authentische Komponente, die zum Lernprozess dazugehört. Die soll ja nicht ausgehebelt werden und soll kombiniert sein. Sodass ich mal sagen würde, die hybride Arbeitsweise, die wird sein. Die wird am Ende sich durchsetzen. Eine Lehrkraft mit völliger, kluger, souveräner Kompetenz, digitale Instrumente einzusetzen, aber die nach eigenem Stil einzusetzen, mit der persönlichen Note, der Persönlichkeitsnote und dem persönlichen Arbeitsstil, den ich nun mal als eine gute Lehrkraft habe. In die Richtung stelle ich mir das vor. Und Handyverbot, ja, das ist so ein Thema für sich. Ist nachvollziehbar, wieso die Debatte aufgekommen ist, weil wenn Schülerinnen und Schüler im Unterricht heimlich ihre Handys nutzen, dann ist natürlich die ganze Konzentration hinüber. Insofern macht das natürlich vorne und hinten keinen Sinn. Im Idealfall könnte ich mir vorstellen, eine Schule hat die Regelung, jeder Schüler trägt wie jeder Erwachsene am Arbeitsplatz auch sein Handy mit sich. Aber während der Arbeitszeit wird es nicht genutzt. Das kriege ich nun bei einem 14-jährigen Schüler nicht so ohne weiteres hin. Also muss ich mir da was einfallen lassen. Entweder werden die Geräte vorne hingelegt oder es wird jeder muss sein Gerät auf Flugmodus schalten und auf den Tisch legen oder irgend so etwas. Muss ich schon einführen. Es muss sichtbar sein, muss fair sein. Aber, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das muss begleitet sein durch Unterricht, in dem demonstriert und gezeigt wird, wie nutze ich mein Handy souverän? Wie kann ich die verschiedenen Funktionen so nutzen, dass ich davon profitiere, dass ich was davon habe, inklusive Lernangebote von Sofa-Tutor, die ich darüber auch aufnehme. Und nicht, dass ich manipuliert werde durch die Tools und durch die Plattformen, die Netzwerke, die ich auf meinem Handy anspreche. Also diese Kombination stelle ich mir vor. Einfach nur pauschal zu sagen, wer in die Schule kommt, muss sein Handy ausschalten und das war's. Aber nichts zu tun, um zu lernen, wie ich mit dem Handy umgehe, bringt nichts. Und wenn ich das gut mache im Unterricht, ein Training, wie gehe ich mit meinem Handy gut um, dann lerne ich natürlich auch, wann muss das Handy abgestellt sein, wann nutze ich es nicht, wie stelle ich es ab, wo liegt es dann, sodass ich nicht ständig abgelenkt bin? Eine ganz, ganz wichtige Kompetenz, die jeder am Arbeitsplatz ja auch lernen muss, jeder erwachsene Mensch. Und die, wenn ich die schon ganz früh lerne, ein disziplinierter Umgang mit diesem Hochleistungsgerät, ja, dann bin ich natürlich sehr viel weiter, als das heute der Fall ist. Also hilflos nur verbieten, halte ich für völligen Unsinn, ganz falsches Signal. Aber nachvollziehbare Regeln, wann das Handy nicht genutzt wird, und das können weite Strecken der Unterrichtsphasen sein, und wie es genutzt wird in anderen Phasen und warum das so ist, also die Logik, die Begründung dahinter, sodass nachher ein Schüler das aus eigener Kraft macht, das wäre das Entscheidende. Das heißt, ich als Schüler lerne, ich nutze das Gerät so, dass es mich nicht aus dem Rhythmus bringt. Und nachts liegt es deswegen woanders, sodass ich gar keinen Zugang und so weiter. Ne? Also das halte ich, diese Kombination halte ich für sehr wichtig. Nur auf Digitalisierung zu setzen, um der Digitalisierung willen, ist tödlich. Das bringt der Gesellschaft nichts und das bringt vor allem Kindern und Jugendlichen nichts. Ich habe noch vergessen, eine ganz große Stärke von analogen Arbeiten, es ist hier überall aufgefallen, wo man radikal auf digital umgeschaltet hatte, ist die Aktivierung aller Sinne. Wenn ich mit einem Handy arbeite, habe ich ja nur den Sehsinn und den Hörsinn, so ein bisschen Touchsinn, aber es fallen ganz viele andere Sinneseindrücke aus. Und das ist auf lange Sicht natürlich für das Gehirn und damit auch für die Gesundheit von Menschen eine ganz katastrophale Entwicklung. Und das verstehen auch Schülerinnen und Schüler. Aber ich muss es trainieren mit ihnen.
Ich will noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Und zwar haben wir in der Studie gesehen, es gibt dieses selbstgesteuerte Lernen. Man gibt es den Schülern und sie nutzen es einfach. Und es gibt dieses durch den Lehrer angeleitete Lernen. Beide Szenarien ja auch in der Studie ein Stück weit untersucht. Ich habe oft die Situation, dass ich mit Entscheidern spreche. Das kann der Schuldirektor sein oder im Landesschulamt jemand oder im Schulbezirk, im Schulträger jemand, der sagt, ja, also wissen Sie, Herr Bayer, unser Modell ist, wir haben ein Drittel der Lehrkräfte, die wollen digital, ein Drittel, die müssen wir schulen, die müssen wir dahin bringen und ein Drittel, die werden vielleicht in Rente gehen und werden es nie nutzen. Was vielleicht als Effekt für die Schüler ganz gut ist, weil es gibt diesen Mix aus analogem Lernen auf jeden Fall. Dafür steht dieses letzte Drittel, das sich von der Digitalisierung fernhält. Das wird es auf jeden Fall immer geben, aber es gibt natürlich eben auch diese anderen Teile. Und diese Entscheider stehen dann da und sagen, sollte ich jetzt Sofa-Tutor einführen? Bringt das überhaupt was, wenn nicht alle Lehrkräfte es im Unterricht nutzen? Jetzt hat ja die Studie festgestellt, es muss gar nicht von der Lehrkraft angeleitet werden und trotzdem hat es Effekte. Willst du dazu noch so ein paar Sätze sagen?
Ja, ich würde schon sagen, eine Schule muss ein einheitliches Konzept haben für den Einsatz von digitalen Angeboten, digitalen Lernstrukturen. Da muss ein Konsens im Kollegium hergestellt werden. Mhm. Alles andere macht gar keinen Sinn. Mhm. Und das heißt dann auch, dass Lehrkräfte, die überstimmt worden sind, weil sie zum Beispiel dafür waren, nichts digital zu tun, dann die Verpflichtung haben, sich zumindest Basisstandards des digitalen Arbeitens als Lehrkraft anzueignen. Und dazu werden sie dann animiert, dazu kriegen sie auch Unterstützung. Das ist schulinterne Fortbildung. Den Fehler haben wir nun jahrzehntelang gemacht, dass die Profession Lehrer, Profession Lehrerin, nicht die andere Professionen einer ständigen Fortbildung ausgesetzt ist, Punkte sammeln muss. Jeder Arzt muss das, jeder Therapeut muss das. Alle, die Arbeit an anderen Menschen machen, müssen sich fortbilden und bekommen meist auch noch eine fachliche Supervision. Haben wir beides nicht bei Lehrkräften. Und das heißt, dass ich würde bei mitziehen, ein Drittel der Kollegien heute einfach nicht auf der Höhe der Zeit sind. Und stecken geblieben sind in ihren Kompetenzen, die sie mal zu Beginn ihrer Laufbahn aufgebaut haben. Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht professionell. Hm. Ich muss als Profi immer auf der Höhe der Zeit sein.
Ich würde jetzt diesem Entscheider, nachdem ich die Studienergebnisse gesehen habe, immerhin sagen, hey, gib's einfach rein ins System und zur Not nutzen es die Schüler auch nur selbstständig in dem Fach, in dem der
die Fachlehrer
es
nicht will. Die Chance haben wir auch noch immer.
Ja, und dadurch wird es schon besser werden. Ja, die Leistungen werden besser, weil du stellst es zur Verfügung. Wir kennen die Selbstwirksamkeitseffekte, die selbstgesteuerte Lerneffekte, die Sofa-Tutor auslösen kann, die Effekte auf Motivation und Spaß. Und dann ist das vielleicht die Stufe 1 und wir können uns von dort weiterentwickeln.
Ja, mit es gibt noch eine andere Möglichkeit. Wir haben vorhin mal gesprochen über das soziale Kompetenzprogramm Lions Quest aus USA. Und die Amerikaner bestehen ja darauf, dass solche Programme regelmäßig evaluiert werden. Haben wir auch drüber gesprochen. Sie bestehen aber auch darauf, haben wir noch nicht drüber gesprochen, dass die das einsetzen, ein spezielles Training bekommen. So, das fällt mir gerade so ein, wo wir darüber reden. Es durchaus mal ein Denkmodell wäre, ob Sofa-Tutor Fortbildung für Lehrkräfte anbietet, die Sofa-Tutor-Produkte einsetzen. Damit würde man der Schule, die grundsätzlich bereit ist, das zu tun, ein Angebot machen, ne, dass die Lehrkräfte, die das einsetzen wollen, auch ein spezielles Training bekommen. Und man könnte eines Tages dahin gehen, zu sagen, das ganze Kollegium muss diese Grundfähigkeiten haben, also wird das ganze Kollegium einer Weiterbildung unterzogen und jemand von euch macht das vielleicht vor Ort oder auch online und coacht das gesamte Kollegium in Basisfähigkeiten, um die digitalen Produkte von SofaTutor einsetzen zu können. Also in solche Richtung müssen wir schon denken. Ne? Es gehört eine Kompetenz dazu, mit Lernmedien umzugehen. Das ist eigentlich gar keine Frage. Das wird auch nie eine Lehrkraft und eine Schulleitung in Frage stellen. Aber mit neuen umzugehen verlangt spezifische Kompetenzen. Und das nur den Lehrkräften zu überlassen, die dafür die Motivation haben und den anderen nicht, macht keinen Sinn.
Das ist nur fair, ja.
Nein, es ist auch für die Schule eine ganz brüchige Basis. Stellt ihre Autorität als Bildungsinstitution in Frage. Das merken Eltern, das merken Schüler. Schüler sind ja sehr empfindlich. Wenn sie merken, eine Lehrkraft kann noch nicht mal ein Handy richtig bedienen, das ist für die schlimm. Das kann sich eine Lehrkraft heute nicht leisten. Das gehört zum Alltagsleben dazu. Und wenn eine Lehrkraft fähig zeigt, dass sie nicht die Fähigkeit hat, den Alltag zu bestehen, was will die denn dem Schüler dann noch sagen?
Es gibt viele Fettnäpfchen im Bereich Digitalisierung. Ja. Ich kann als Lehrkraft heute auch nicht ohne Probleme ein Lernvideo an der Tafel zeigen, in dem ein anderer Lehrer abgefilmt ist, wie er am Whiteboard steht und etwas schreibt. Ja, dieses direkte Abfilmen eines Lehrers, der dann wiederum öffentlich auf dem Projektor in der Klasse läuft, lässt den Lehrer, der dann passiv daneben steht, ja faul aussehen. Dann sagen ja alle, zeig uns doch keinen Lehrer mit einem Stift an der Tafel, den du uns hier jetzt in die Klasse beamst, sondern mach's doch selbst. Ja. Deswegen bei uns auch das Entrückte, das Lernvideo muss animiert sein, es muss ein Cartoon sein, es müssen Geschichten darin erzählt werden, wie in einem Zeichentrickfilm eben auch und eben nicht einfach nur ein Lehrer an der Tafel, der abgefilmt wird, weil das würde im Unterricht nicht angenommen werden.
Ja, bringt mich noch mal auf einen Punkt, den haben wir schon mal berührt. Ich glaube, alle eure Produkte werden nicht nur durch so eine Evaluation, kriegen nicht nur durch eine Evaluation einen Impuls, besser zu werden, sondern auch, indem ihr eure Kundschaft aktiv beteiligt an der Entwicklung der Produkte. Bleiben wir nochmal bei den Lehrern, also durch eine Lehrerfortbildung, die von SofaTutor gemacht würde, von der Schule entsprechend angeordnet und bezahlt, würden auch selbst als Nebeneffekt oder sogar ein wichtiger Effekt, würde auch Impulse für euch geben, wie ihr euer Produkt weiterentwickelt, weil nämlich in der Lehrerfortbildung herauskommt, wo besondere Schwierigkeiten sind in der Nutzung und wo besondere Effekte sind in der Nutzung. Also es wirkt aufs Produkt zurück. Ne? Das gilt auch für die Schülerinnen und Schüler, die direkt zu beteiligen und mit ihnen so eine Rückschleife einzubauen. Was kann denn verbessert und verändert werden? Da werden einige Schüler tolle Ideen haben. Ich weiß ja auch, das macht ihr in Ansätzen, aber das könnte man systematisieren. Und vielleicht sogar im Blick auf die Eltern. Da bin ich nicht ganz so sicher, ob das den gleichen Effekt hat, aber wahrscheinlich auch. Ne? Ja. Und ihr hättet dann von diesen drei Kundengruppen nicht nur die Abschätzung, wie wirkt es denn und sind eure Erwartungen erfüllt worden, sondern auch, könnten die Produkte weiterentwickelt werden. Glaube ich, noch ein ganz spannender Effekt, den wir berücksichtigen sollten.
Das macht auch super viel Spaß, als wir 2018 die Landeslizenz Bremen eingeführt haben. Als Bremen gesagt hat, alle Schüler, alle Schulen bekommen SofaTutor. Da war das genau auch unser Vorgehen. Zwei Vollzeitstellen haben Bremer Lehrkräfte geschult. Und du konntest Monat für Monat die Entwicklung der Nutzerzahlen unter Lehrern und Schülern sehen. Und diese Adaptionsfunktion, die dann irgendwann auf 100% hochlief, das war keine Gerade, das war auch nicht eine exponentielle Kurve, das war eine Treppenfunktion. Mit jeder Treppenstufe konnte man auf der Zeitachse sehen, was ist denn da passiert. Das war eine Schulung. Das war oft eine schulinterne Fortbildung. Und mit der hast du es geschafft, die Lehrkräfte zu aktivieren, die dann natürlich auch die Schüler aktiviert haben. Und so konnten wir Treppenstufe für Treppenstufe entsprechend weiter nach oben. Das wäre auch mein Wunsch an die Politik, wenn wir auf Digitalisierung schauen. Es wird kein Selbstläufer sein, nicht mit der heterogenen Lehrerschaft in Deutschland, die wir haben, sondern die möchten abgeholt werden, die Lehrkräfte. Und bitte, bitte denkt immer auch die Einführung und die Schulung mit, die wir auf jeden Fall anbieten. Ja, das muss natürlich finanziert werden, auch das ist immer die Frage, woher kann das Geld kommen, aber ich glaube, viele in Verwaltung und Politik haben das begriffen, dass Lehrerfortbildung der Schlüssel zur Digitalisierung der deutschen Schule ist. Ich glaube, wir sind am Ende. Wir haben viel über unsere Zusammenarbeit, über die Studie gesprochen, viel über das deutsche Schulsystem, die zentralen Herausforderungen und wie Sofa-Tutor auch etwas Druck aus dem Kessel nehmen kann. Der Kessel steht unter Druck. Wir haben heterogene Schülerschaft, wir haben Lehrkräftemangel und wir können nicht noch mehr Lehrer backen, so einfach so, wie Sofa-Tutor da wirken kann. Hast du mit deinem Team erforscht? Vielleicht war es nicht das letzte Mal, vielleicht gibt es auch noch mal weitere Studien. Ich möchte Danke sagen an der Stelle, danke an das ganze Team. Danke an Trimion Applied Science, die als Agentur auch mitgearbeitet haben, als verlängerte Werkbank in der Studie. Danke an das ganze Sofa-Tutor-Team. Vor allem nochmal danke an dich, dass du heute hier warst und wir auf diese unorthodoxe Weise eine wissenschaftliche Studie besprechen konnten, nämlich in einem Longform-Podcast. Herzlichen Dank, Klaus.
Ja, ich danke dafür, dass ich eingeladen wurde.